Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Guten Morgen.
An diesen sehr kalten Wintertag.
Ja, aber dafür sieht es momentan gar nicht mal so schlecht aus.
Naja, bei uns ist es grau und grau.
Es war heute Morgen gut gefroren, das mag ich ja immer ganz gerne, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, da sehen sie aus wie Sau.
Ja, man, aber wenn sie dann wieder die Körpertemperatur annehmen, dann tropft es ja auch runter, ne?
Nee. Also wie gesagt, es war ja alles fest. Von daher, das, selbst wenn sie ein bisschen feucht werden beim hohen Gras oder so, mein Gott, das ist ja halb so schlimm wie die letzten oder die Tage vorher mit dem ganzen Schlamm, ja.
Ja, okay.
Weil dann hast du wirklich den Dreck in der Bude, ja, musst sie halt vorher dann wieder sauber kriegen. Aber so, alles schön gefroren.
Ja, okay.
Das Beste, was sein kann.
Ja, man kann ja auch nicht mit einem Kärcher rübergehen. Das ist auch nicht gut, ne?
Ja, also Kärcher jetzt nicht unbedingt, aber Schlauch, klar. Kannst ja. Du schon machen.
Nein, das war jetzt, ich muss euch jetzt noch ein Disclaimer hinterhängen, das war jetzt nicht ernst gemeint. Nicht, dass uns hier noch die Tierschützer auf das Dach steigen.
Ja, das passiert so viel. Ich habe jetzt auch wieder ein Video gesehen aus einer Müllsortieranlage. Da wird ja vorher auch von Hand noch sortiert und da hat auch jemand einen geschlossenen Beutel rausgeholt und wollte den halt aufmachen, um da halt den Inhalt dann wieder aufs Band zu kippen und war eine Katze drin, ja.
Ja, es gibt ja wirklich...
Habe ich auch gedacht, Freunde, ey.
Ja, es gibt wirklich Arschlöcher auf dieser Welt. Das kann man mal so sagen.
Hm, ja.
Ja. Gut, somit haben wir wieder ganz locker und schön und...
mit tollen Themen die Sendung eröffnet.
Mit leichten und beschwingten genau. Themen unsere Sendung eröffnet hier. Ja, es ist super.
Oh, es ist schon schlimm. Countdown läuft übrigens. Hast du schon mal auf den Kalender geguckt, wegen der Folgen bis zu Weihnachten noch?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe da noch nicht drauf geguckt. Weil
keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung von nichts und davon eine ganze Menge.
Du bist doch der Master auf Sendeplan im Prinzip.
Ich? Nein. Ich bin.
Nee, das ist quasi nächstes Wochenende noch eine Folge und dann ist ja schon Weihnachten.
Ja.
Weil Weihnachten fällt ja auf den Samstag.
Ja, gut, aber das ist ja der 24. der Samstag, ne?
Mhm.
Naja, aber da wird ja auch noch gearbeitet bei manchen Leuten. Also können wir ja morgens noch eigentlich noch eine kurze Folge aufnehmen.
Das glaube ich, kriege ich nicht hin.
Okay, das kriegst du nicht hin. Okay.
Vielleicht 25. vielleicht dann noch, aber ich glaube 24. kriege ich nicht hin.
Okay, aber vielleicht
müsste ich mal mit meiner Frau reden.
Oder wir müssen mal diskutieren, ob wir was vorproduzieren könnten. Eventuell was Zeitloses, in Anführungsstrichen.
Naja, 25. gut. Ist nicht deins, oder?
Weiß ich nicht, mal gucken, 25.
Ja, siehste, weiß ich nicht, siehste.
Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber wir sollten jetzt nicht unsere Terminplanung öffentlich machen. Das interessiert wahrscheinlich ganz wenige. Ich will es nicht sagen keinen, aber ganz wenige.
Ja. Naja, wir werden sehen, wie wir es machen. Also irgendwas kommt.
Wir
müssen halt nur gucken, wann und wie und was.
Ja, mein Gott. Und zur Not machen wir mal eine kurze Winterpause. Wir haben schon keine Sommerpause gemacht.
Wie fällt denn eigentlich Silvester und Neujahr?
Genauso komisch, glaube ich, in Anführungsstrichen.
Oh, das ist genau wieder so ein Wochenende. Ja. Müssen wir mal gucken.
Ja, ja.
Ich bin ja jetzt nicht der
Silvester-Typ.
Mit einem dicken Kopf am nächsten Tag aufwacht.
Ja, ich auch nicht.
Weil ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol. Auch an diesem Tag nicht, ja.
Ja.
Es ist halt nur die Frage, wann kommt man ins Bett? Und wie finden wir halt einen Tag zum Aufzeichnen? Aber
ja,
ich denke mal, das Wochenende ist einfacher als das Neujahrswochenende ist einfacher als das Weihnachtswochenende.
Ja, mal gucken auch, was die Themenlage sagt. Ich weiß nicht, was da passieren wird. Boah. Das wissen wir alle nicht. Mal schauen. Das ist ja immer so. Irgendwas findet sich immer, worüber wir sprechen können.
Ja.
Gut, dann lass uns mal in die Themen einsteigen, weil wir haben einen stark vorgesetzten Terminplan, hätte ich bald gesagt, oder einen Zeitplan, den wir heute so ein bisschen einhalten müssen.
Termine.
So sieht's aus, immer dieser Freizeitstress hier.
Ja, stimmt, ja. Das ist ja Freizeit, also von daher.
Ja, ja, klar. Und Freizeit kann auch Stress sein, das ist so. Mhm. Gut, iPhone City, da sieht es so aus, dass wir ja letzte Woche darüber berichtet haben, dass die Produktion wohl wieder angelaufen ist. Das ist wohl auch nach wie vor der Fall, aber man hört aus vielen gut unterrichteten Kreisen, wie man so schön sagt, dass die volle Produktionskapazität, die volle Produktionsleistung wohl erst so zum Jahreswechsel stattfinden wird oder dass sie erst diesen dieses Level wieder erreicht hat zum Jahreswechsel. Naja gut, das liegt ja auch irgendwo nahe, weil bis das alles wieder so richtig planmäßig angelaufen ist, denke ich schon.
Ja, und dann steht doch irgendwie das chinesische Neujahr vor der Tür. Da muss man auch mal gucken, was das wieder für Auswirkungen hat.
Ja, aber ich glaube, das sind ja immer so definierte Abläufe und da ist man ja logischerweise schon darauf vorbereitet. Aber wenn das natürlich noch dazu kommt, halt,
ne? Wie gut läuft's jetzt an und wann müssten sie eigentlich dann schon wieder unterbrechen, ja?
Ja, ja, eben.
Das ist halt immer die Frage, weil ja. Genau, du hast es ja schon angesprochen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, recht gehen sie davon aus, läuft's wieder normal. Ich denke mal, momentan ist auch noch ein Rekrutierungsproblem einfach da.
Ja.
Den unterschiedlichen Problemen, die wir die letzten Wochen ja immer wieder angesprochen haben. Einmal Corona, wie gesagt, die Maßnahmen, jetzt die Lockerungen, die kamen. Mhm. Dann die Probleme bei den Zahlungen, ja, das ja. Hatten wir ja auch angesprochen. Die Boni etc., wo es da zu Problemen oder ja zu Unregelmäßigkeiten kam. Ich denke, das macht es dem Recruiting nicht gerade einfacher vor Ort. Und wenn man mal guckt, wie viele Leute vorher ja vor den ganzen harten Lockdown-Maßnahmen da quasi die Flucht ergriffen hatten, ja, dass die Leute muss da alle erstmal wieder reinkriegen, ja, oder rankommen.
Ja. Und die Frage ist auch, ob die überhaupt wieder zurückkommen wollen. Das ist ja, auch noch klar. Die Frage. Ne? Also wer kommt davon zurück? Muss man sich wirklich komplett neues Personal holen? Neues Personal bedeutet natürlich auch wieder eine gewisse Einarbeitungsphase, als wenn der Mitarbeiter natürlich schon mal vor Ort war und die Gegebenheiten kennt etc. Also das sind ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Ja. Und wo wir sowieso schon mal dem Thema mal sind, in der letzten war es ja zur Folge, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten, oder die vorletzte, ich weiß es schon gar nicht mehr, wo ich auch gesagt habe, mal gucken und abwarten, je nachdem, wie sich die Lieferzeiten gerade von den iPhones entwickeln, ob es den einen oder anderen nicht gibt, der dann sagt, okay, so lange ist es bis zum nächsten iPhone auch nicht mehr,
ja.
Wo dann halt Anschaffungen dann eventuell nicht nur verzögert stattfinden, sondern vielleicht ganz ausfallen.
Ja.
Und ich habe jetzt auch schon einige Beiträge dazu in gerade US-Blogs gelesen, die Empfehlungen abgeben, man sollte doch gerade wegen den erwarteten Neuerungen oder Änderungen auch am iPhone dann vielleicht doch besser auf das 15 erwarten. Gerade weil halt USB-C kommen soll. Der schnellere Prozessor ist sowieso gegeben, ja, in wie viel Prozent dann immer, das muss man mal abwarten, aber wie gesagt, neuer Prozessor, dann wird ja, oder sind wir ja schon seit einigen Monaten, ja, beziehungsweise eigentlich zum letzten iPhone schon, die Gerüchte über eine Periskopkamera. Dann das Thema, was wir ja auch schon angesprochen hatten mit den Solid-State-Tasten, ja, das ist halt über Haptik-Feedback, ja, das wird alles so als Gründe genannt, dass man vielleicht doch das 14er, wenn man jetzt eh nicht rankommt, ja, ja. Dann aussetzen soll.
Ja.
Wobei, boah, mein Gott, Periskop-Kamera, ich sehe da immer noch so ein riesengroßes Fragezeichen, ob das wirklich zum 15er
15? 15er sind wir dann, ja, nächstes Jahr.
Ja, genau, ob das zum 15er kommt, ja, sehe ich eigentlich immer noch so ein Fragezeichen, muss man mal abwarten. Schön wär's, ja, aber.
Ja, und dann gab
so
es.
So ganz gesetzt sehe ich das auch noch
die
nicht.
Die Gerüchte, ja. Dass es dann wirklich nur im ganz großen, also im Pro Max Modell kommen
soll. Ja, okay, aber das wäre auch ein Grund, wenn man jetzt das Pro Max sich kaufen wollte, dass man dann halt jetzt auf nächstes Jahr dann einfach wartet.
Ja.
USB-C. Gehen wir davon aus, es kommt, so als ganz gesetzt würde ich das auch noch nicht sehen, ja, nein. So 90% vielleicht. Gerade je nachdem, wie angepisst sich halt Apple wirklich gefühlt hat, ja, bei der ganzen Entstehungsgeschichte jetzt von der Gesetzgebung gerade in Europa.
Ja.
Rein von dem Erlass her hätten sie ja im Prinzip Zeit bis zum 16er.
Da haben sie ja mittlerweile auch ein exaktes Datum rausgehauen.
Genau.
Der 28. Dezember 2024 ist das jetzt. Theoretisch könnte Apple noch im Jahr noch 24, sogar noch im Jahr 24, weil die kommen ja meistens im September raus, nochmal eins mit Lightning rauskloppen.
Genau.
Machbar wäre das rechtlicherseits.
Ja. Naja. Deswegen also so, also ich gehe schon davon aus, dass wir es im nächsten sehen werden, aber wie gesagt, 100% sicher bin ich mir da jetzt nicht. Es würde halt Sinn machen. Warum solltest du das jetzt noch länger hinauszögern? Außer du wärst halt wirklich angepisst, ja, und wolltest da einem nochmal oder der EU nochmal eins auswischen und sagst dann, okay, jetzt noch nicht.
Aber ja, das ist richtig. Die Sache ist halt die, Apple ist mit Sicherheit angepisst, davon ist auszugehen. Man hat es ja auch mal so bei den Statements zwischen den Zeilen hören können, dass sie jetzt nicht so ganz amused sind. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn sie jetzt wirklich nicht USB-C bringen, wie gut oder wie positiv nehmen das dann die Kunden auf? Ne?
Ja, okay, die Kunden müssen es halt schlucken.
Ja, sie müssen nicht, sie können ja auch das System wechseln, sie können auch eine Android abwandern. Nee,
also ich denke mal, der Prozentsatz ist relativ im niedrigen, wenn überhaupt zweistelligen Bereich, ja, der bereit wäre, da zu wechseln aufgrund von USB-C.
Ja, das glaube ich auch.
Also wie gesagt, ich sehe es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch an, dass es kommt, schon mit dem nächsten iPhone, alleine schon der Tatsache geschuldet, dass wir USB-C gerade auch in den iPads schon haben, dass wir es in den MacBooks, alle in den Laptops dann auch haben, MacBooks, ja, welches auch immer. Wir haben es ja schon in den Geräten bei Apple, von daher wäre es ja nicht das erste Gerät, also von daher. Sagen wir mal nicht 90, sondern 99%. Gehe ich davon aus, dass es drin ist, ja. Wie gesagt, alles andere, oder gerade Periskopkamera und Solid State. Muss man mal abwarten. Was ich aber auch da gelesen hatte, gerade in Bezug darauf, ja, die EU arbeitet ja schon am nächsten Thema. Und zwar wollen sie in Zukunft, dass die Akkus wieder selbst von den, oder dass man den Akkuwechsel wieder selbst durchführen kann. Am besten halt durch eine Lösung, wie wir es halt früher bei Telefonen oft hatten, halt mit Wechselakkus. Ja. Und zwar soll das für Smartphones und für Laptops kommen. Könnte in 3 Jahren schon soweit sein. Wenn es, wie gesagt, jetzt beschlossen und dann halt durch den Europarat durchgeht, könnte es in 3 Jahren soweit sein. Bin ich mal gespannt, ja. Gerade das hatten wir ja alles schon mal und sind davon weg, aufgrund von
Bauformen,
von Design. Ja, und Bauweise und gerade Miniaturisierung und Ausnutzung des Platzes halt gerade auch. Wir haben ja keine festen Akkus mehr wie früher.
Ja, klar.
Gerade auch mit der Technik. Wenn man mal in die aktuellen LED-Bobs reinguckt, egal von welchem Hersteller, wir haben da ja nicht nur einen festen Akku drin, ja, sondern du hast ja mittlerweile hier 3, 4, je nachdem, Akkus oder ein Akku, der halt aus mehreren Elementen zusammengefügt wird, ja, der flexibel ist und sich dann in dem freien Raum quasi dann verteilt, in Anführungszeichen. Da bin ich mal gespannt, wenn das kommen sollte, was für Auswirkungen das dann auch wieder auf die Geräte einfach hat.
Ja, vor allen Dingen, stell dir mal vor, jetzt mal vom iPhone abgesehen, du musst ein iPad bauen mit austauschbaren Akku. Das ist ja in der heutigen Bauform mit dieser Dünne von einem iPad, meine ich, nicht iPhone, iPad, ja genau, iPad. Ja. Da werden die Dinger ja dicker und schwerer. Du musst ja innen eine Aufnahme haben für das Akku-Pack und das Akku-Pack muss ja auch dementsprechend ein rausnehmbares Produkt mit einer Plastikhülle sein. Das ist ja alles designtechnisch wirklich.
Ich denke mal, beim iPad wäre es noch einfacher als beim iPhone. Du hast da nicht die Problematik jetzt wie mit dem wasserdicht sein.
Ja, klar.
Du hast mehr Platz in dem Gerät, bautechnisch gesehen schon.
Aber es wird dicker und es wird schwerer wieder.
Je nachdem, wie halt der Akku dann aussehen würde, ja. Schwerer, ja, wie gesagt, es wäre halt die Frage, wie entwickelt sich oder wie würde es vom Akku her gehen? Die Frage ist halt, könntest du oder welche Auswirkungen hättest du auf die Akkulaufzeit? Weil, wie gesagt, ob das jetzt 2-3 Millimeter wieder dicker wird oder 10 Gramm schwerer, mein Gott, egal. Die Frage ist halt, wie löst du das? Ich denke nicht, dass wir da wie früher irgendwie halt so einen Schnellschuss hätten, sondern du müsstest wahrscheinlich schon deine Schrauben lösen, Gehäuserückseite weg und kämst dann an den Akku. Ich denke mal nicht, dass wir da wieder den Schritt hätten, wie gesagt, zu den leicht abnehmbaren, keine Ahnung, Klickrückseiten oder was auch immer. Ich denke, das muss man auch, wenn das käme, nicht unbedingt jetzt so umsetzen.
Ja.
Aber wie gesagt, da stelle ich mir es noch einfacher vor, als wir jetzt gerade bei den aktuellen Smartphones. Gerade wenn du mal guckst, wie wasserdicht die sind, dass man da eigentlich weggegangen ist von den Ports. Und was für ein Aufwand das aktuell ist, den Akku, beziehungsweise, ja, Aufwand, also was es bedeutet, das Gerät zu öffnen und anschließend beim Zusammensetzen mit der wasserdicht zu kriegen.
Ja, das ist klar.
Das ist halt, denke ich mal, beim Smartphone eigentlich das größere Thema.
Ja, da spielen ja noch eine ganz andere Komponenten eine wichtige Rolle. Ja, ist richtig. Ja.
Ich denke mal, da wäre es auf jeden Fall komplizierter. Deswegen bin ich mal gespannt, ja, wie es dann letztendlich formuliert sein wird und welche Auswirkungen das dann auf die Geräte hat. Weil beim aktuellen iPhone und Wechselakku.
Ja, das. Ich kann es aus vielen Gesichtspunkten heraus verstehen, dass man natürlich das machen möchte, aber aus designtechnischen Gründen kann ich es natürlich nicht nachvollziehen.
Also heute, wie alle Design jetzt nicht nur aussehen, sondern gerade auch innen, das Innenleben.
Ja, eben.
Die Teile, die Anordnung der Komponenten, das Optimieren des ausgenutzten Raumes, ja, beziehungsweise, wie man es ja auch heute bei normalen Umverpackungen hat, halt so wenig Luft wie möglich im Produkt. Mhm. Das ist halt die Herausforderung bei dem Thema dann, ja.
So ist es.
Ja, da bin ich mal gespannt, ja.
Naja, gut, ob das jetzt durchkommt oder nicht, das ist ja noch ein bisschen hin. Und das ist nur ein bisschen,
ich denke mal schon, dass es durchkommt.
Ja.
Die Frage ist halt, wie wird es letztendlich ausformuliert sein und zu wann wird es kommen?
Ja.
Und was machen dann die Hersteller draus?
Ja, richtig. Ja. Bis dahin kann sich natürlich auch die Akkutechnologie noch ein bisschen entwickeln.
Und vor allem, wie wird es auch von den Kunden angenommen? Weil wie gesagt, USB-C und Lightning, okay, ja. Ich denke, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das ein Grund ist, dass die Hälfte der iPhone-Nutzer jetzt zu Android wechseln würden, wenn es nicht käme.
Ja.
Aber wenn, wie gesagt, wenn die Geräte auf einmal, gerade Smartphones, aufgrund des Akkus dann auf einmal wieder wesentlich größer oder schwerer werden würden, oder vielleicht auch Funktionalitäten, wie was wir jetzt aktuell mit Staub- und Wasserschutz haben, ja, oder Wasserdichtigkeit haben, wenn es da wieder Rückschritte geben sollte, das stelle ich mir dann, wie gesagt, schwierig vor. Aber generell durch ja dann alle.
Das betrifft ja alle Hersteller dann, ja.
Ja.
Und jeder muss es in irgendeiner Weise für sich umsetzen. Und der eine kann es natürlich etwas eleganter umsetzen, besser umsetzen, weil er einfach die bessere technische Entwicklung ans Tageslicht legt. Und andere Hersteller, die haben halt wahrscheinlich nicht so die Möglichkeiten. Mhm. Ich denke gerade mal so an die untere Klasse der Android-Geräte. Aber obwohl, wenn man sich heute die Android-Landschaft anschaut, da gibt es ja auch fast keine unteren Klassen mehr. Die sind ja sehr, sehr nah auf einem Level, sage ich jetzt mal. Also da muss man schon sehr, sehr weit runtergehen, um da wirklich...
Genau, und da musst du dann wirklich so in die $30...
Oder 100 Dollar Bereich gehen, sage ich jetzt mal. Da hat man dann wirklich Low-End-Geräte. Mhm. Aber die sind ja mittlerweile alle sehr, sehr nah aneinander gerückt, diese ganzen Android-Geräte. Zumindest im mittleren Bereich. Im High-End-Bereich sind sie auch nah aneinander gerückt, aber ja, das hat sich alles sehr, sehr stark angeglichen, wenn man sich mal den Android-Markt anguckt.
Das ist ähnlich wie in der Automobilbranche einfach, ja.
Ja.
Wenn man mal guckt, wie, es gibt eigentlich, wir sagen es ja öfter, es gibt eigentlich keinen, der noch schlechte Autos baut. Alle wirklich schlechte Autos baut. Früher hattest du ja immer so ein paar Ausreißer, die technisch dann einfach unterirdisch waren, aber das war dann einfach auch der Marke beziehungsweise auch dem Geld ja geschuldet.
Ja.
Aber heute ja selbst billige Fahrzeuge oder günstige Fahrzeuge, ja, was ist heute noch billig, ja, aber selbst günstige Fahrzeuge und Marken sind ja im Prinzip keine schlechten Autos mehr. Ja, die kannst du schlecht mit einer S-Klasse vergleichen, aber das ist ja auch nicht der Anspruch. Aber trotzdem ist es ja kein schlechtes Auto. Dass man sagt, okay, das ist ein Stück Blech, ja, was sie dann zwei Löcher rein und das war's dann, ja, aber.
Ja. So ist es.
Ja.
Gut. Aber lass uns doch mal ein bisschen über die Standortdiversifizierung reden oder besser gesagt die Produktionsdiversifizierung oder die Standortproduktionsdiversifizierung. Ein sehr schönes Wort. Da gibt es neue Gerüchte und angeblich neue Verhandlungen, so berichtet zumindest CNBC darüber, dass Apple verstärkt mit Indien verhandelt, um auch einen Teil der iPad-Produktion nach Indien zu verlagern. Bedeutet nicht, dass die komplette Produktion verlagert wird, wie ich es eben schon gesagt habe, sondern nur große Teile der Produktion, um natürlich die Risiken auf verschiedene Standorte zu verlagern. Ich wiederhole mich, weil ich ja gerade in die Shownotes gucke. Also wie gesagt, Teile der Produktion soll verlagert werden. Ja. Und die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, sie sind im Gange und es gibt da jetzt auch noch keine konkreten Daten oder Termine, dass ja jetzt irgendwas in sehr naher Zukunft umgestellt werden soll, sondern es geht nur darum, dass im Moment Verhandlungen stattfinden. Ja, warum auch nicht?
Naja, wobei Foxconn ja schon fest plant, 500 Millionen Dollar in Indien zu investieren,
ja,
und da Kapazitäten aufzubauen für die iPhone-Produktion beziehungsweise auch iPad. Die würden also auch gerne, also Foxconn würde auch gerne in Zukunft iPads produzieren oder zumindest mal in der Lage sein, iPads auch in Indien produzieren zu können.
Hatte ich eben gesagt, ja, iPhone-Produktion und nicht iPad?
Nee, aber die wollen also auch iPhone. Foxconn, wie gesagt, ist ja iPhone im Prinzip. Die wollen auf jeden Fall iPhone-Kapazitäten aufbauen in Indien.
Es werden ja schon Teile der iPhones gebaut.
Die wollen auf jeden Fall die Kapazitäten ausbauen und die wollen halt dann auch iPads produzieren können. Wie gesagt, 500 Millionen ist jetzt, klingt vielleicht nicht so viel, wenn man mal guckt, über wie viele Milliarden man sonst immer mal wieder redet, aber gerade auch für Indien und für, wie gesagt, Foxconn ist ja schon präsent vor Ort, ist das schon eine ordentliche Zahl.
Ja, ja, klar. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, wirklich Produktionsdiversifizierung zu schaffen. Ja? Das sieht man ja. Also die Situation in China, die wird ja nicht besser derzeit. Ja. Hm. Aber genauso könnte es natürlich auch woanders Probleme geben. Vietnam zum Beispiel ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Stable.
Wo kann es aktuell wahrscheinlich keine Probleme geben?
Also wenn man das so sieht, kann es irgendwann wie überall anfangen zu brennen, im übertragenen Sinne gesprochen. Also von daher ist jetzt nichts sicher. Ne? Das ist halt so. Ja. Selbst die Bemühungen in Amerika liegen nicht unbedingt statisch da, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt da weiter aufbauen und da weiter Produktionsstandorte eröffnen, kann es in naher Zukunft auch wieder Änderungen geben, ne, wenn der Präsident wechselt etc. Also das ist jetzt auch nicht alles statisch in Stein gemeißelt, was da passiert.
Nee, ich glaube, die aktuelle Politik gerade mit diesem, ja, viele nennen es ja America First, ja, beziehungsweise gerade mit dem Subventionieren von Technologien, also von Standorten zum Aufbau von Technologieproduktionen in Amerika. Ich denke mal, selbst wenn da ein Wechsel stattfinden sollte bei der nächsten Wahl, wird das ein Thema sein, was auf jeden Fall so beibehalten wird, wenn nicht sogar noch aggressiver verfolgt wird. Wie gesagt, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
Ja, das hat ja sowieso auch der Trump ja schon versucht umzusetzen, diese, obwohl der Begriff America First oder ist so ein bisschen negativ besetzt, durch Trump halt.
Das war ja Make America Great Again. Dieser MAGA. Das war MAGA, Make America Great Again.
Stimmt.
Wie gesagt, jetzt so America First, mein Gott. Ja, es klingt alles nicht unbedingt jetzt so, ja, gut, teilweise kommt es ja, oder es gab ja auch Gespräche gerade auch wie zwischen Frankreich und Amerika jetzt gerade, wegen halt diesen Geschichten mit der Subventionierung etc. Wenn man mal guckt, mit wie vielen Milliarden man andere Firmen nach Europa gelockt hat oder auch gerade Deutschland, ja.
Ja. Ja. Aber wo wir gerade bei Amerika sind und TSMC mehr oder weniger, sieht es so aus, dass jetzt Tim Cook offiziell bestätigt hat, dass er Chips bei TSMC in Arizona erwerben wird.
Genau. Wir hatten ja schon mal gerüchteweise drüber gesprochen. Was heißt gerüchteweise? Aber wir hatten ja drüber gesprochen, dass TSMC kommt.
Ja.
Und dass Apple wahrscheinlich eine ihrer größten Kunden ist.
Ja.
Und das hat sich ja jetzt quasi bestätigt, ja.
Ja, genau. Er hat da sehr vollmundige Statements rausgehauen bezüglich der Kooperation und hat gesagt, dass er sich freut, die Chips dann mit Made in USA beziehen zu können und einkaufen zu können. Allerdings gibt es nach meiner Meinung da so zum jetzigen Zeitpunkt noch so einen ganz kleinen Wermutstropfen. Es wird ja bestätigt, was da produziert werden soll, was man lesen konnte, und das sind Chips mit der alten Chip-Architektur, in Anführungsstrichen, also nicht Architektur, sondern Produktionstechnik. Das bedeutet, dass da halt Chips gebaut werden mit 4 Nanometer Fertigungstechnik. Und das sind ja Chips mehr oder weniger, die jetzt schon 2 Jahre alt sind. Und in den Produktionsstätten in Taiwan sind sie halt auf dem aktuellen Stand. Und da werden sie dann Chips produzieren, die schon 2 Jahre auf dem Markt sind. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Kernchip, den Apple in aktuellen Systeme verbaut. Ne?
Das war ja das, wo wir gesagt hatten, mal gespannt, welche Chips da dann letztendlich rausfallen, beziehungsweise welchen Einsatz sie finden bei Apple dann in den Geräten.
Ja.
Da muss man mal abwarten. Wir hatten ja damals schon drüber gesprochen, da hieß es ja in den ersten Berichten dazu, 4 Nanometer. Wie gesagt, jetzt ist es bestätigt. Allerdings stand in dem Bericht damals auch schon drin, dass sie planen, die Kapazitäten bzw. die Techniken auf jeden Fall halt weiter auszubauen und dann, ich glaube, es hieß da, in den nächsten 2 Jahren dann auch auf die aktuellen 3 Nanometer runterzugehen.
Ja.
Gerne früher, aber anscheinend ist der Zeitplan halt so die nächsten 2 Jahre. Wobei die Frage dann ist, wie weit sind wir dann vor Ort, ja, bei TSMC. Ja, wo, ja. Was ist dann State of the Art, wenn halt dann in den Staaten halt die 3 Nanometer einziehen? Wo sind wir dann mittlerweile, wie gesagt, bei TSMC am Hauptsitz quasi? Die Entwicklung bleibt ja nicht stehen, ja.
So ist es, klar. Und wie gesagt, es kommt darauf an, wie du es eben sagtest, wie schnell sie dann halt nachziehen können und wie schnell sie dann in den Staaten auch ihre Produktionstechnologie aktualisieren können oder auf Augenhöhe bringen können. Und ich glaube oder ich hoffe auch, dass das TSMC daran arbeitet, dass es quasi dann zeitgleich passiert oder fast zeitgleich passiert, dass sie in den Staaten und auch in den Hauptproduktionsstandorten auf der gleichen Architektur produzieren können.
Es ist halt die Frage, wie werden sie auch die Kapazitäten ausbauen in den Staaten noch? Wird Apple auch in Zukunft halt der Hauptkunde oder der größte Kunde für TSMC in Amerika sein? Was will Apple vor Ort dann auch wirklich produziert haben? Oder welche Chips benötigen sie? Oder wird eventuell andere Kunden die Anteile noch zunehmen, wenn sie halt Kapazitäten ausbauen sollten? Ja, bleibt Apple bei ihrem, ja, und sie, wie gesagt, bauen die anderen Kapazitäten aus. Wie wird da oder was für Chips werden da benötigt? Ja, das muss man einfach mal abwarten, wie die Entwicklung dann ist. Aber für Amerika und auch gerade für andere Industrien, wie gesagt, Apple ist zwar der größte, aber nicht der einzige Kunde, ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Schritt, dass man gerade von dieser Technik her, und da hatten wir die letzten Jahre ja gerade auch wegen Corona Riesenprobleme. Man guckt alleine mal in die deutsche Automobilindustrie, ja. Welche Probleme die hatten, gerade mit Chips, ja. Und das sind ja andere Chips, ja, oder nicht diese High-End-Chips, wie sie Apple in den iPhones zum Beispiel verbaut, ja. Mhm. Und trotzdem hat man da die Problematik gehabt, dass man einfach die Kapazitäten nicht hatte, ja. Da ist es schon mal ganz gut. Wie gesagt, du hast dann Standort vor Ort, ja, der schön produzieren kann, hoffentlich dann in Zukunft, ja, dass du da auf jeden Fall ein bisschen mehr Versorgungssicherheit in dem Bereich, was die produzieren, halt hast, plus dann nochmal den Standortvorteil. Ja.
Ja. Ja, klar. Es bleibt spannend, wie schnell TSMC das Ganze umsetzt, klar.
Mhm.
Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt nicht in dieser aktuellen problematischen Situation stecken würden, generell, dann hätte TSMC das wahrscheinlich schon vom Start an lösen können mit dieser 3-Nanometer-Geschichte.
Ich weiß auch nicht, inwieweit sie das halt so aus der Hand geben wollen. Den Standortvorteil, den sie halt haben, vor allem in Taiwan.
Ja, aber wenn man das global betrachtet, ist es ja ein Unternehmen. Ob der Standort jetzt in den Staaten ist oder ob der Standort jetzt in Taiwan, China ist.
Man kann halt in der Beziehung halt dann auch Amerika nicht mit China vergleichen, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, von daher, ja. Aber wie gesagt, das mag vielleicht auch noch so ein Ding gewesen sein, dass man da nicht wirklich das Größte halt direkt machen will. Vielleicht hat man auch die Geräte für die Fertigung irgendwo schon bestellt gehabt und hat dann gesagt, okay, wir bauen sie in Amerika auf.
Ja, wie das wir, logistisch bei denen läuft.
Wir wissen es halt nicht.
Ja. Das weiß man halt nicht, da steckt man halt nicht genau drin. Und das ist ja auch ein so komplexer Ablauf, der da vonstatten geht. Das klingt jetzt immer in der Berichterstattung zu simpel, mein aber Gott, wenn man dahinter genau wenn, mal wenn schauen mal, könnte, ja, mein lieber Herr Gesangsverein.
Bleiben wir doch mal bei Apple und bei, ja, bei den Taschen voller Geld von Apple. Mhm. Wenn es so einfach wäre, könnte man ja, oder wie gesagt, glauben wir dann wirklich, dass Apple das nicht schon längst gemacht hätte? Die hätten sich doch in Amerika ihre eigene Fabrik hochgezogen. Das Geld dafür haben sie.
Das Geld wäre jetzt nicht das Problem. Weil bei
das Apple Problem ist einmal das technische Know-how und die Leute dafür.
Ja, ja, klar. Das ist
es. Das ist halt die Problematik, die du hast. Ja, wie gesagt, das Geld ist für Apple nicht das Thema. Ja, ich will auch nicht wissen, wie viele Millionen die vielleicht bei Foxconn reingesteckt haben, ja, was dann in diesen Standort geflossen ist. Man hat das ja in der Vergangenheit schon gehört, ja, hier der Bildschirmhersteller, ja, oder auch gerade mit dem Programm, was sie ja hatten, ja, dass sie da in Vorleistungen treten, Verträge abschließen, wie gesagt, dann halt große Summen schon in Vorleistung zahlen, bevor das erste Produkt geliefert wurde, um da halt entsprechend den Aufbau von Produktionen oder von Kapazitäten und auch den Einkauf von Rohstoffen oder von Vorprodukten halt zu finanzieren, um die Produktion überhaupt erst zu ermöglichen. Wie gesagt, wenn es so einfach wäre, hätte Apple sich schon längst eine Chipfabrik in den Staaten irgendwo hingestellt. Ja.
Ja, das ist ja wie gesagt auch nicht nur, wie wir schon oft darüber berichtet haben, die Chipfabrik an sich, sondern du musst ja auch deine ganze Lieferkette lokalisieren, sonst bringt dir das ja auch nichts, ja, wenn du trotzdem wieder so aus anderen Ländern importieren musst, um das zu produzieren. Ja, also das ich denke, dass das ganze Ökosystem drumherum, Lokalisierung der Lieferkette, das ist das große Problem oder eines der größeren Probleme, die damit zusammenhängt mit der ganzen Geschichte. Naja, gut, wir werden sehen. So, kommen wir mal zu einem lokalen Thema, was uns alle angeht. Der Warntag in Deutschland. Wie war es denn bei dir?
Gut, ich war im Büro an dem Tag und mein iPhone hat angeschlagen, das von Kolleginnen hat angeschlagen und die Bahnstruktur in der Stadt hat gut funktioniert. Was mich gewundert hat, ist, dass teilweise halt 10, 15 Minuten später manch eine Sirene nochmal angesprungen ist. Die hat anscheinend das Signal nicht so zeitnah bekommen. Aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut funktioniert, ja. Wobei meine Frau gesagt hat, die war ja zu Hause, dass hier gar nichts war. Weder ihr iPhone hat angeschlagen, noch hat hier Feuerwehr oder irgendwie halt nicht Feuerwehr, aber hier die, sag mal, die Signaldingsteile da hier haben anscheinend angeschlagen.
Ja.
Da war nichts.
Ja, also man hat ja von gibt ja verschiedene Berichte. Einige haben gesagt, ihr Handy hat gar nicht angeschlagen. Das mag natürlich auch daran liegen, dass sie ein Handy haben, was das nicht unterstützt. Es gibt ja ganz ältere Android-Systeme, die das gar nicht erst unterstützen, wo es gar kein Update für gibt. So war es auch bei mir. Ich habe ein altes Android-Gerät hervorgekramt, habe da mal eine SIM-Karte reingestöpselt. Obwohl es soll ja auch funktionieren, wenn keine SIM-Karte drin steckt, weil es ja auch generell der Fall ist, dass auch Geräte, wo keine SIM-Karte drin stecken, sich mit dem Sendemast konnektieren können. Generell funktionieren ja auch Notrufe, wenn man keine SIM-Karte drin stecken hat. Aber es ging halt gar nichts. Also das Gerät war wohl so alt, dass auch keinerlei Funktionen von dem Gerät unterstützt werden, was ich sehr schade finde. Weil es doch eine Basisfunktionalität ist, die man, denke ich, auch bei alten Android-Handys, Smartphones herstellen könnte. Gerade dieses Cell-Broadcasting ist ja nun eine Kernentwicklung oder eine Kernfunktion aus den 90er Jahren. Das ist jetzt keine Hexengeschichte oder keine Rocket Science, nach meiner Meinung. Aber beim iPhone hat es bei mir hervorragend funktioniert. Das kam pünktlich um 11 Uhr und das war schon beeindruckend, lautstärkentechnisch. Mhm. Obwohl ich darauf vorbereitet war, dass das kommen wird, hat es mich trotzdem so ein bisschen erschrocken, in Anführungsstrichen. Und ich hoffe mal nicht, dass sich jetzt irgendwelche Leute dadurch so erschrocken haben, dass da irgendwelche Unfälle passiert sind oder so in irgendeiner Weise. Das könnte man ja auch annehmen, wenn das jetzt irgendwo während der Autofahrt passiert und das Ding geht auf einmal los. Dann kann man da schon stark aus der Konzentration gerissen werden. Dann hatte ich ja die Nina-App drauf, die hat bei mir zwar ein Push-Signal rausgehauen, wenn ich dann aber auf das Push-Signal draufgetippt habe, dann kam keine Warnung in der App, also es wurde nichts angezeigt, dass es irgendwo eine Warnung gibt. Also das hat nicht so ganz funktioniert und die Cut-Warn-App hat bei mir exakt 14 Minuten später reagiert. Ja, also so ganz solide hat es wohl nicht bundesweit funktioniert und selbst bei mir in meinem kleinen Umfeld oder bei mir direkt im Umfeld gab es halt diese Probleme mit der Nina-App und mit der Cut-Warn-App. Ja, die Sirenen haben bei uns im Ort pünktlich um 11 Uhr geschellt oder Signal gegeben und es sind bei uns auch Lautsprecherfahrzeuge durch den Ort gefahren von der Feuerwehr und die haben dann halt darüber gesprochen, dass es eine Testwarnung ist und so weiter und haben da ein bisschen Randale gemacht. Ja.
Wobei man ja auch nicht vergessen darf, es ist ja wirklich Self-Broadcast. Wenn du da zu dem Zeitpunkt in einem Funkloch bist, hast du auch verloren. Du musst ja eingebucht sein in eine Funkzelle.
Ja, ja, klar.
Damit das funktioniert. Übrigens, die Einstellung versteckt sich im iPhone in den Einstellungen für die Mitteilungen.
Ja.
Da kann man mal gucken, falls es bei einem nicht funktioniert hat, ob es überhaupt aktiviert ist.
Ja gut, kannst du jetzt ja nicht testen, weil der nächste Warntag
ist. Nein, aber ich meine, man kann nachgucken, ob es überhaupt eingeschaltet ist.
Genau.
Es gibt ja die Unterteilung da in Gefahr oder extreme Gefahr, Gefahrinformation und glaube auch Test kann man einstellen, dass man die empfangen will. Wobei ich nicht wüsste, inwieweit getestet wird, beziehungsweise was überhaupt da getestet wird und wie oft.
Naja, damit wird wohl gemeint sein, dieser Testlauf, der halt lief am 8.
Also bei mir ist Test nicht aktiviert und die kam an bei mir. Also von daher weiß ich nicht, was mit Test gemeint ist.
Ja, müssen wir mal recherchieren, ja.
Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, da könnte man mal gucken, ob es überhaupt aktiviert wäre.
Ja.
Weil es würde für die Zukunft, denke ich mal, auch Sinn machen, dass man da zumindest mal für extreme Gefahren das halt aktuell oder aktiviert lässt, ja.
Auf jeden Fall, also ich würde es empfehlen,
das aktiviert. Weil ich habe auch keine anderen Warn-Apps installiert, ja.
Ja. Nee, ich habe Nina und Cat-Warn oder Cat-Warn installiert und von daher konnte ich halt sehen,
genau, wie Cat wäre wahrscheinlich was mit Katzen.
Ja, Cat-Warn. und konnte halt sehen, wie die reagiert haben. Und beides nach meiner Meinung nicht zufriedenstellend, weil wenn nach 14 Minuten eine Warnung ankommt oder zu spät ankommt und du zum Beispiel eine Flut hast und oben an der See bist, dann kann das schon zu spät sein, so ungefähr 14 Minuten, da kann schon das Wasser ganz schön weit vorangekommen sein.
Wenn man mal guckt in den letzten Jahren, was da für Meldungen waren, wie schnell Keller vollgelaufen sind.
Ja.
Wo es wirklich Todesopfer gab, die im Keller, im eigenen Haus ertrunken sind, weil der Keller einfach innerhalb von Minuten, ja, von wenigen Minuten, wie gesagt, komplett zu vollgelaufen war.
Ja.
Deswegen alle da eine Viertelstunde die Meldung, da ist es definitiv zu spät, ja.
So ist es. Und deswegen sagt ja auch immer wieder die Feuerwehr, geht nicht in einen vollgelaufenen Keller.
Oder gerade wenn halt Flut oder so, dass man halt nicht im Keller sich aufhält oder versucht da irgendwas noch zu retten.
So ist es.
Weil das kann, je nachdem, wie gesagt, wie stark das wirklich ist oder wie flutartig das halt ist, kann das halt wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit ist der Keller voll und dann.
Und so viel wertvolle Dinge als euer eigenes Menschenleben könnt ihr gar nicht im Keller versteckt haben. So sehe ich das.
Meine selbst wenn es Gold wäre, das schwimmt nicht weg. Ja.
Das ist richtig. Und rosten tut es auch nicht.
Genau.
Also von daher in meinen Augen kein Problem. Dazu kommt noch, wenn du im Keller bist und die Tür fällt zu, kriegst du die auch nicht mehr auf, weil du kannst nicht gegen den Wasserdruck ankämpfen, der gegen die Tür drückt. Also das kommt noch dazu.
Ja, also unser Eins, wie gesagt, hatte schon mit dem Thema aus unterschiedlichen Gründen schon beschäftigt, ja.
Ja.
Also mit Autodruck unter Wasser Türen öffnen, ja. Sei es entweder durch diverse Filme oder weil man sich dafür interessiert, ja. Aber ich hatte das ja von der Bekannten zuletzt mitgekriegt, die hat ja eine Situation nicht richtig einschätzen können, ist durch eine unter Führung gefahren, wo Wasser gestanden hat und stand dann wirklich quasi hüfthoch im Wasser drin. Und die hat auch gesagt, die hat die Tür nicht aufgekriegt.
Ja, du kannst
die
halt
nur... Die hat die Tür nicht aufbekommen.
Das, was ja dann die Profis raten, wenn du mit einem Auto irgendwo in einem Gewässer drin steckst, das Auto volllaufen lassen, innen drin auch in irgendeiner Weise und dass der Druck innen und außen gleich ist.
Ausgangsstand, genau.
Bloß die Nerven musst du erstmal haben, das machen zu können. Genau,
deswegen, wie oft hast du so eine Situation?
Du kriegst das ja Panik. Du
kannst ja auch nicht üben. Ja.
Du kannst es nicht üben, nein. Du bist ja in einer Ausnahmesituation. Mhm. Dazu kommt noch, wenn du... was ja heute zu 99,9% alle Autos haben, also alle aktuellen Autos haben, elektrische Fensterheber. Die sind dann natürlich kurzgeschlossen durch den Wassereindruck oder durch das Wassereinlaufen in die Elektronik. Deswegen bin ich auch der Meinung, ich weiß nicht, ob mein Gedankengang falsch ist, dass es zumindest noch auf einer Seite zusätzlich noch irgendwo eine Kurbel geben sollte, dass man ein Fenster aufmachen kann.
Nee, warum... Nee. Hat man nicht serienmäßig sowas wie wie heißen die Dinger, diese Gurtschneider und Fensterhammer-Dinger-Teile da?
Du meinst so ein Hammer, so ein Nothammer?
Diese Nothammer und Gurtschneider, da gibt's ja diese Kombi-Dinger.
Ja.
Beziehungsweise, was es ja auch gibt, sind ja diese Stoßdinger, wo du diese kleinen, diese Federstoßteile, die halt die Scheibe zerschlagen können, sehr schnell. Sowas sollte eigentlich im Auto liegen, ja.
Ja, aber ich denke.
Also wie gesagt, so Gurtschneider habe ich auch, ja. Das macht ja auch Sinn, weil je nachdem, das kann Leben retten, ja, aber wie gesagt, wenn du alle heute im modernen Fahrzeug, sobald da die Elektronik ausfällt, hast du verloren, ja.
Ich könnte mir vorstellen, wenn du komplett unter Wasser bist und du mit einem Nothammer gegen die Scheibe schlagen möchtest, dass durch das Wasser die Schlagkraft ja abgedämpft
Keine
ist.
Keine Ahnung.
Und so eine Kurbel ist, denke ich, auch effektiver, wenn ich das Fenster einfach runterkurbeln kann. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt, bloß ist doch klar, wenn ich im Wasser meine Hand schnell bewege, dann muss ich ja viel mehr Kraft aufwenden, um überhaupt diesen Druck herzustellen.
Also ja, okay, du das Schlagen kannst du ja schon, bevor dein Auto zugelaufen ist.
Ja,
das würdest du ja machen, bevor du komplett vollgelaufen bist.
Das stimmt.
Weil zerschlagen, wie gesagt, das...
Naja.
Aber es gibt ja auch viele, die sowas nicht im Auto haben.
Ja, oder dann in den Kofferraum packen. Nützt es dir ja auch nicht viel. Ne?
Da nützt dir das auch nichts, ja.
So ist
es. Du musst ja den Zugang dazu haben, ja.
So ist es.
Ja, das ist aber auch generell auch bei Unfällen das Thema, ja. Wie gesagt, es muss ja jetzt, du musst ja nicht irgendwo im Wasser stecken, ja.
Ja.
Wenn du irgendwo stehst, ja, und ja, dieselbe Problematik, ja. Das ist genauso, wenn man eine Hundebox im Auto hinten hat. So, wenn du einen Auffahrunfall hast oder so und dann Kofferraum nicht mehr rankommst, wie kriegst du das Tier raus? Ja, das sind auch so Sachen, die man sich halt besser vorher überlegt, ja. Notausstieg für den Hund, beziehungsweise in der Hundebox, ja, welche Möglichkeiten hast du da? Das sind alles so Sachen, da denkt man nicht unbedingt dran, ja.
Ja, das stimmt. Ist mir jetzt auch gerade so durch den Kopf gegangen, wo du es gesagt hast. Ja gut, das sind viele Dinge. Ja.
Ja.
Gut. Tja, dann geht's mal.
Nächstes Thema.
Es gibt so ein kleines Follow-up-Thema oder so ein kleiner Follow-up-Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass angeblich das Apple Mixed Reality Headset im ersten Halbjahr 2023.
Ach, da hatten wir doch über den Namen vom OS gesprochen, ne?
XROS
ja, genau.
Und so weiter. Und das Gerät, wie gesagt, im ersten Halbjahr kommen soll. Da waren sich auch viele Analysten einig. Also Bloomberg und Co. waren sich da relativ einig, dass das auch der Zeitraum sein soll, wo wir dieses Headset in irgendeiner Weise vorgestellt bekommen sollen. Oder sogar wo wir es kaufen können in dem Zeitraum. Das hat sich jetzt alles sehr geändert. Also halt zurück, alles von vorne.
Ja, ich muss da immer an die Aussage von Tim Cook denken. Ja.
Ja.
Also in Bezug auf Lieferkette und da rausgeschlossene oder sich herbei geredete Termine. Ja.
Ja, und es gibt zwei Punkte, die angeführt worden sind. Es soll angeblich massive Softwareprobleme geben. Das sagt Bloomberg, also Mark Gurman und auch Ming-Chi Kuo. Und das ist wohl eines der größeren Probleme. Und es gibt jetzt noch so einen Nachtrag von Ming-Chi Kuo aus der Lieferkette heraus. Was mich wundert, dass er auch direkt drei Lieferkettenpartner oder drei Zulieferer genannt hat, die ihnen wohl erklärt haben, dass es wohl in der Massenproduktion von gewissen Komponenten Probleme gibt. Allerdings haben sie nicht bestätigt, dass sie auch die Produkte liefern werden. Also sie haben nur gesagt,
an Apple,
sondern sie haben nur gesagt, dass wir Probleme haben. Aber er geht davon aus, dass diese drei Hersteller von Linsen, das ist einmal die Firma Lagan, die produzieren Linsen, das ist einmal die Firma Covell, die produzieren Kamerasysteme an sich und einmal die Firma Primax, die produzieren Systeme zum Pupillentracking. Und es sieht halt so aus, dass diese wohl nicht diese Menge liefern können, die zum Start von so einem Mixed Reality Headset nötig ist. Und dass es da halt zum Start wohl Probleme geben könnte, hardware-technisch. Also es sind zwei Faktoren, die im Moment da eine Rolle spielen, die Software und die Hardware. Und dahingehend kann man auch davon ausgehen, dass dieses Event, was in der Gerüchteküche in den letzten Wochen war, im Januar, zum Mixed Reality Headset wohl auch nicht stattfinden wird. Man geht mittlerweile davon aus, dass es erst im zweiten Halbjahr im Markt sein wird, das Mixed Reality Headset. Und somit wäre natürlich auch eine Januar-Vorstellung etwas sehr früh, nach meiner Meinung. Ja.
Was mich nur wieder gewundert hat, ja, da habe ich auch gut geschmunzelt. Ich habe Berichte gelesen, da stand, Apple hat Termin verschoben auf 2. Halbjahr 23 oder so. Welchen Termin haben sie denn geschoben? Die haben noch gar keinen bekannt gegeben. Also von daher.
Wir wissen
noch nicht mal, ob sie überhaupt wirklich dran arbeiten.
Naja, davon kann man ja mittlerweile ausgehen in irgendeiner Weise.
Da gehen wir von aus, aber es gibt ja bis jetzt kein offizielles Wort von Apple. Ja.
Nein, das hat Apple ja noch nie getan, irgendwelche Dinge in die Welt gesetzt, also offiziell in die Welt gesetzt. Es kann sein, dass sie da irgendwelche falschen Informationen mal lanciert haben, um zu gucken, wie die Bubble reagiert oder was passiert, das möchte ich jetzt nicht in Frage stellen. Kann durchaus möglich sein. Aber ich glaube nicht, dass Apple da irgendeinen Termin vorher bestätigt, wo noch gar kein Gerät offiziell. Ja, also nee. Kein Termin. Es wird vielleicht intern Termine geben, klar, aber nichts offiziell bestätigtes. Ja. Ja, also es ist interessant, wie die Gerüchte sich dynamisch im Moment wöchentlich oder fast schon täglich verändern. Na, mal schauen. Ah ja, Januar ist nicht mehr lange hin. Wir werden sehen, ob wir da ein Event haben oder
nicht. Ich denke mal nicht, dass wir da was sehen.
Ich glaube es auch nicht, nein.
Ich denke immer noch, dass das eigentlich auch ein Produkt ist, wo du am besten halt in der, in der WWDC
ja,
mit deinen Entwicklern halt drüber redest und dass ich da eine Ankündigung oder eine Vorstellung dann, wie gesagt, anbieten würde. Vielleicht haben wir da, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da eine Situation haben wie beim iPhone damals.
Ja, deswegen hat man ja da diese Analogien gezogen. Das iPhone wurde im Januar vorgestellt.
Ja, aber da war ja mit ein Grund, dass man gesagt hat, mit den Zulassungs- oder mit der Art und Weise, wie das Produkt ja auch zugelassen werden muss, gerade aufgrund halt Telefon etc., dass die Gefahr einfach zu groß ist, dass es vorher liegt. Ja, und deswegen haben sie dann die Präsentation schon gemacht gehabt.
Nein, ich meine aber auch nicht mit der technischen Geschichte, zulassungstechnisch gesehen, sondern auch mit der Bedeutungskraft, dass man das AR Mixed Reality Headset im gleichen Monat vorstellt, wie damals das erste iPhone vorgestellt worden ist, also im Januar, und dass dieses...
Ach so, dass man sich da auf das bezieht.
Ja, genau, okay. die Symbolik sozusagen, das iPhone hat ja quasi auch letztendlich, ich will es nicht Phone. So...
Ein Internet-Communicator.
Ja, ich meine, das iPhone hat ja auch die Welt verändert in letztendlich.
Was war das? Ein Phone?
Ein Internet-Communication.
Ein iPod und ein Internet-Communication
Device. Sowas.
Ja, iPod habe ich vergessen. Ja, ja,
ja, ja. Das iPhone
hat ja... iPod habe ich vergessen. So weit ist es schon.
Ja, ja. Zumindest ist es ja so, wenn man es jetzt mal so ganz, pathetisch ausdrücken will, das iPhone hat ja letztendlich unsere Welt verändert. Und wenn man das so sieht... Wenn Apple das im gleichen Zeitraum vorstellen würde, Januar, und dann könnte ja auch das Mixed Reality Headset das Zeug dazu haben, unsere Welt zu verändern. Und das halte ich zwar ein bisschen für hochgegriffen, aber und ich sehe das auch noch nicht, zumindest nicht in der ersten Version, aber naja, mal schauen.
Ja, es steht und fällt einfach mit dem Anwendungsfall. Also mit dem Anwendungsfall, ja, den Apple dann auch wirklich groß präsentiert, ja.
Richtig.
Das ist halt echt die Frage.
Und dieser Anwendungsfall muss letztendlich massenkompatibel sein, damit es wirklich diese Bedeutung haben
kann wie ein iPhone. Er muss auf jeden Fall den Pull haben, dass die Leute, wie gesagt, da das Gerät auch haben wollen.
Genau.
Ob das jetzt 100.000 sind oder 10 Millionen, mal dahingestellt, es ist ja je nachdem, denke ich mal, wäre es auch schon mit für Apple sonst kleinen Absatzmengen ein Erfolg, ja, wenn sie da entsprechend halt Käufer überhaupt erreichen können. Ich denke mal, auch bei den, wir hatten ja Preise oder beziehungsweise über die gerüchteweise Preise, die halt im Umlauf waren, ja auch schon gesprochen und wo ich teilweise gelächelt habe, wenn man guckt, was heute eine Quest Pro kostet.
Ja.
Du kriegst du ab was, 1800? 17, 1800 kostet ja, glaube ich.
Ja.
Plus ja, nochmal Zubehör, wenn du noch zusätzlich was haben willst oder eine zweite, je nachdem, ja, oder hier noch ein USB-Kabel und so. Das geht ja relativ schnell dann auch, wird es teuer, wenn du halt original dann kaufen willst. Aber 1800 für die MetaQuest Pro, wie gesagt, plus die Apple-Steuer noch drauf. Also da hat sich der Preis, denke ich mal, der da genannt wurde, schon sehr schnell relativiert. Ja, beziehungsweise kann man davon ausgehen, dass der gar nicht mal so weit irgendwo hergeholt war, ja.
Ja gut, ich meine, First-Generation-Produkte sind meistens immer teurer als dann die nachfolgenden Produkte. Das sind wir ja letztendlich im Technikbereich schon gewohnt oder wir kennen das natürlich schon.
Ja, okay, ne? Wobei du jetzt gerade auch, klar, du kannst eine Quest nicht mit der Quest Pro jetzt direkt vergleichen, aber die Quest, ja, ist ja auch günstiger als die Quest Pro.
Naja.
Und wenn man guckt, was die Geräte vorher, klar, jetzt kam halt Corona beziehungsweise der Inflationsausgleich etc. alles noch dazu, Währungsschwankungen, jetzt liegt es halt bei dem Preis. Ich denke mal, vor 2 oder 3 Jahren wäre die Pro gekommen, wäre es auch günstiger gewesen jetzt als jetzt dieser Preis. Aber da haben ja im Prinzip alle drunter zu leiden, ja. Aber wie gesagt, also das wird sich, denke ich mal, drüber, ja, über der Quest Pro bewegen. Und dann weiß man schon ungefähr, wo man ansetzen kann. Also es wäre eine Überraschung, wenn sie günstiger als die Quest Pro wäre.
Ja, ich meine, wenn sie teurer ist, dann wird sie wahrscheinlich auch ein besseres Feature-Set haben und mehr bieten als die Quest. Davon ist natürlich auch auszugehen.
Ja, zumindest mal ein Apple-Logo.
Ja, das kann ja für viele auch schon ein Entscheidungspunkt sein. Das ist ganz richtig, ja. Na gut, schauen wir mal. Ich glaube auch nicht, dass es für mich persönlich ein Produkt ist, was ich als erstes oder besser gesagt der beim ersten Produkt einsteigen werde. Das liegt allein schon daran, dass...
Wahrscheinlich auch nicht beim zweiten oder dritten.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Das wäre wirklich die Frage,
was wird wie geboten?
Kann Apple das Ding... Oder was kann es, ja?
Was wird mir geboten, was ich für mich als Vorteil herausziehen kann? Ja, es muss schon mehr sein als nur eine Spielerei. Es muss mir schon irgendwo einen Vorteil bieten. Also das ist meine persönliche Herangehensweise an so ein Produkt. Ne? Also wenn ich da jetzt nur irgendwelche Spiele mitspielen könnte, wenn es so wäre, dann wäre es zum Beispiel für mich kein Produkt, wo ich $3.000 für ausgeben würde. Es muss mir schon auch einen gewissen Use Case, einen gewissen Benefit bieten. Einen praktischen Benefit bieten im Alltag.
Es muss definitiv, also um überhaupt eine Chance zu haben, muss es Spiele können.
Ja, aber es muss eine Querschnittskompetenz haben. Es muss nicht nur
Spiele. Es muss noch einen Mehrwert haben als nur Spiele.
Es muss mehr können.
Gerade weil es ja auch mixed ist.
Genau.
Und du da die entsprechenden Möglichkeiten hast. Oder man sich die zumindest mal wünscht, ja.
Also ich muss einen großen Anwendungsquerschnitt haben, damit ich auch wirklich viele Leute erreiche. Ja,
so du würdest schon viele erreichen, wenn halt, wie gesagt, das Thema Gaming, vor allem ohne Kabel und die Hardware jetzt nicht gerade 10 Kilo auf dem Kopf wiegt, ja, wäre da schon mal was Großes erreicht. Das Problem ist halt das Thema Gaming, ja. Wir haben es so oft schon angesprochen. Ja.
Und die Konkurrenz ist da wahnsinnig groß, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt ja nicht so,
dass... Ja, vor allem Apple hat keine Gaming-Kompetenz. Ja.
Das beweisen sie ja immer wieder, dass sie das nicht haben.
Ja. Und da sehe ich eigentlich das größere Problem. Weil wenn sie das schaffen, dann... Und wie gesagt, wenn die Technik stimmt und sie das mit zusätzlich noch im Boot haben und das wirklich auch funktioniert, ja, und gut ist, und die Unterstützung da ist, ja, dann kann sich das schon, würde sich auf jeden Fall besser verkaufen, ja. Aber machen wir uns nichts vor. Ja, Thema Gaming bei Apple.
Ja, das ist ja, ich meine, anders wäre es jetzt, wenn Apple im Bereich Gaming wirklich eine Bank wäre, wirklich eine, dann würde man die Perspektiven für so ein Headset auch ganz anders einordnen können. Würde man sagen, jo, das ergänzt wunderbar ihre Infrastruktur, ihr Ökosystem. Aber es existiert ja kein ernsthaftes Gaming-Ökosystem von Apple.
Ja, aber selbst jemand wie Sony, der Gaming ja wirklich im Griff hat, hat mit seiner PSVR jetzt auch nicht gerade in den Bock geschossen. Ja.
Das ist richtig. Das kann ich sogar als nicht kompetenter Gamer beurteilen, der nur ab und zu mal auf das Ganze blickt. Das stimmt, ja.
Gut. Mal gucken, ob sie es mit der VR 2 besser hinkriegen, auch gerade weil halt jetzt zum Beispiel so Titel wie Horizon ja angekündigt sind und noch ein paar andere interessante Sachen. Aber ich sehe es auch da noch nicht, alleine schon wegen dem Preis und dann ist es PS-exklusiv, ja, keine PC-Unterstützung und wird auch wieder ganz schwierige Nummer, ja.
Ja, so ist es. Naja.
Aber du kriegst dafür das wenige Geld so viel große, so viel gute Technik. Toll.
Gut, dann haben wir noch ein kleines Thema. Das SSRP-Programm ist jetzt auch in Europa angerollt. Es gibt da eine deutsche Webseite, wo man sich, also eine europäische Webseite, die wird dann dementsprechend in der Landessprache angezeigt, in dem Land, wo man sich befindet. Das bedeutet, man kann jetzt Zubehör, Ersatzteile, Werkzeug kaufen und auch ausleihen, so wie es auch in den Staaten.
Self-Repair meinst du jetzt?
SSRP, Self-Service Repair Programm.
Ja, genau. Okay. Ich hatte schon gedacht, dieses andere Programm für Gewerbekunden, wo du jetzt ja günstiger...
Das läuft ja mehr oder weniger schon länger, auch in Europa, das Programm.
Ja, aber die haben es jetzt, glaube ich, vereinfacht oder den Preis irgendwie oder den EK runtergesetzt. Irgendwas war da ja auch. Aber
dieses Endkundenservice-Programm ist nach wie vor genauso unattraktiv wie in den Staaten. Also in meinen Augen, wenn man jetzt nicht der absolute Bastelkönig ist und eine gewisse Profession hat und sich damit wirklich gut auskennt, ist es nicht lohnenswert, das durchzuführen, weil man macht es auf eigenes Risiko. Die Preise sind mehr oder weniger höher sogar, als wenn man es bei Apple reparieren lässt. Und man hat natürlich das ganz große Risiko, dass man das Ding schrottet, wenn man keine Ahnung davon hat, was man tut. Da mögen die Anleitungen, die Videos noch so gut sein, wenn man nicht geschickt ist, wenn man nicht so ein bisschen fingerfertig ist, kann man da viel kaputt
machen. Ja, vor allem ein bisschen Erfahrung wäre halt nicht verkehrt.
Ja, und du investierst ja auch Zeit, kommt ja auch noch dazu. Und Zeit ist Geld. Also von daher ist es
nachher. Ja, aber das...
Ja, so ist es. Ob ich mich jetzt 2 Stunden hinsetze und ein iPhone repariere oder ich gehe jetzt...
Weil so rechnen die meisten ja nicht.
Als Selbstständiger rechne ich so.
Ja, ich sage aber, die meisten rechnen nicht so.
Naja, okay. Nach meiner Meinung ist es so, dass es nicht, jedenfalls nicht für die Masse lukrativ ist, selbst sein iPhone zu reparieren. Zumindest nicht bei den Konditionen, die uns aktuell Apple anbietet. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es kann natürlich auch eine Challenge für sich persönlich sein. Ich repariere jetzt mein iPhone selber, dass man dann einen gewissen Genugtuung hat, einen gewissen Stolz hat danach. Oh, ich habe mein iPhone selbst repariert. Möglich. Jeder hat ja einen anderen Antrieb oder eine andere Herangehensweise. Kann ja jeder für sich selbst entscheiden, klar. Gut. Und du hast ja noch das Pixelmator-Thema drin. Du wolltest noch was kurz zu Pixelmator sagen.
Das habe ich da unten drin. Ja, genau, ich hatte es mir reingeschrieben, weil ich das kurz erwähnen wollte. Und zwar, wir haben jetzt gerade für Pixelmator Pro für den Mac auch wieder das Update oder ein Update gehabt auf 3.2 und da kam jetzt Videobearbeitung mit und Layers etc. Also ich habe es selbst nicht ausprobieren können mit meinem kleinen alten Mac, aber auf jeden Fall das, was man bis jetzt so gelesen hat dazu, klingt sehr gut. Vor allem ist es halt jetzt gerade wieder günstige Mac-Apps zu haben.
Ja.
Es gibt wieder eine Rabattaktion, also von daher, wer unsere letzten Erwähnungen und Sales verpasst hat, könnte es sich jetzt nochmal angucken.
Pixelmaker ist auf jeden Fall ein sehr schönes Programm. Mhm. Und ich würde bald sagen, für die Masse ist es genau das richtige Bildbearbeitungsprogramm.
Es ist für das, was ich mache oder in der Vergangenheit gemacht habe,
ja,
bietet es auch wieder mehr Funktionen, als ich jemals nutzen würde.
Ja.
Aber gerade auch, wie gesagt, mit dem Preis aktuell, ja, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung.
Absolut.
Es ist eine der besten Bildbearbeitungen, vor allem für das Geld, ja, die man für einen Mac kaufen kann. Ne?
So sehe ich das auch. Bin ich auch jahrelang zufriedener Kunde. So, dann gibt es mal wieder ganz neue Spekulationen um ein Foldable-Gerät. Ich sage jetzt extra mal Gerät oder ich sage jetzt auch mal Display in dem Sinne, weil es gibt zwar viele Vermutungen, wo dieses Foldable-Display eingesetzt werden könnte. Vom Magazin The Alec gab es auch eine konkrete Spekulation, wo man das Display bei Apple einsetzen kann. Es handelt sich um ein Produkt, was angeblich gerade in der Entwicklung ist. Und es soll ein 20 Zoll OLED-Display sein, was im aufgeklappten Zustand 20,25 Zoll beträgt und im geschlossenen Zustand 15,3 Zoll beträgt. The Alec geht davon aus, dass das dann Displays sein werden, die in einen MacBook Pro oder auch MacBook oder wie man es, also zumindest in einen Rechner, einen Mac platziert werden sollen. Und dass Apple angeblich, es sind da wieder so lange Zeiträume, ich meine, ich kann heute auch Gerüchte in die Welt setzen und kann sagen, 2050 gibt es Flugtaxis oder 2030, ob das dann wirklich stattfinden wird, ist eine andere Geschichte. Also das sind so Spekulationszeiträume, die nach meiner Meinung gar nicht realistisch zu überblicken sind. Also Alex sagt, dass 2027 dann Foldable MacBooks kommen sollen, genau mit diesem Display. Und das ist ja noch ein sehr, sehr langer Zeitraum und man weiß ja auch gar nicht, ja, also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und natürlich entwickelt Apple parallel mit Partnern, mit Displayherstellern oder mit Panelherstellern zusammen an gewissen Systemen, an Produkten. Da gibt es natürlich eine Entwicklung, aber ob diese Entwicklungen wirklich immer final direkt in ein Produkt münden und enden müssen, das ist eine ganz andere Geschichte. Also ich möchte nicht wissen, wie viel gemeinsame Prototypen einfach nicht auf den Markt kommen, wie viel gemeinsame Ideen einfach nicht finalisiert werden. Also das heißt ja noch lange nicht, nur weil sie daran entwickeln, dass das Produkt auch finalisiert wird oder in einem finalen Produkt enden wird. Das, so sehe ich das. Ja.
Ja. Ja. Also wenn ich wetten müsste, würde ich ja mein Geld immer noch auf ein iPad setzen. Ich denke nicht, dass wirklich als erstes ein faltbares MacBook kommt.
Ja,
ich gehe und fest davon aus, dass das erste faltbare Gerät ein iPad ist.
Und auch wenn Apple sich ja mit Händen und Füßen in ihren Statements dagegen gewehrt hat und nie behauptet oder derzeit oder aktuell nicht behauptet hat, dass macOS und iPadOS irgendwo zusammenfließen wird, könnte es natürlich auch sein, dass 2027 diese Produkte, sprich iPad und MacBook, irgendwie zusammengeflossen sind oder es zumindest ein Gerät gibt, wo man das Beste aus beiden Welten hat in irgendeiner Form. Weiß man es? 2027 ist noch so lange
hin. Ja, also wir haben ja immer mal so von längeren Zeiträumen gesprochen und über lang, wie gesagt, klar kann Apple da viel dementieren, aber sie haben auch damals ein Video-iPad dementiert, ja, oder gesagt, es würde keinen Sinn machen, was kam, ja, ein Video-iPod. Und das haben wir jetzt schon bei vielen Sachen erlebt bei Apple,
ja,
wo es entweder Dementi, obwohl richtige Dementi auch nicht, aber wo man halt den Sinn und Zweck angezweifelt hat und dann kam doch was, inwieweit das dann wirklich ein Erfolg war, beziehungsweise irgendwann eingeschlafen oder in anderen Produkten dann aufgegangen ist, mal ein ganz anderes Thema. Aber man sollte da auf diese Aussagen von Apple nicht allzu viel Wert legen, beziehungsweise das für bare Münze nehmen, weil auch Apple kann nicht 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft gucken. Und wenn wir mal gucken, wann wir die erste iPhone OS Version gesehen haben, Und da ja gehört hatten, dass es auf macOS 10 halt aufbaut, ja, dass unten drunter halt oder macOS halt ist, kamen ja schon die ersten Gerüchte und Wünsche auf, ja, wann werden die beiden Plattformen zusammengeführt. Und ich denke mal, je näher wir 2030 einfach kommen, ja, dass man da, klar, abhängig von der Entwicklungsgeschwindigkeit, ja, die ja nach wie vor recht zäh vorwärts geht bei iPadOS.
Ja.
Ja. Könnte man da, wie gesagt, sagen, dass das langsam so Zeiträume sind, wenn irgendwo mittlerweile Ambitionen da wären oder Ideen, ja, dass man da halt entsprechend vielleicht schon was sehen kann. 2027, denke ich mal, wie gesagt, mit dem aktuellen iPadOS-Stand, finde ich immer noch sehr schwierig. Aber wie gesagt, je näher wir 2030 kommen, könnte da durchaus was dran sein, ja.
Ja, also ich gehe auch fest davon aus, dass das auf lange Sicht kommen wird, dass da irgendwie diese Systeme zusammenfließen werden.
Ja, wie das dann aussieht und ob wir dann nicht trotzdem weiterhin so Geräte wie ein Mac Pro haben, okay. Irgendwo muss
ja klar,
die Entwicklung stattfinden.
Das ist ja was anderes.
Genau, aber so für den Consumer, MacBook Air, iPad, Kunden, warum nicht, ja?
Ja, so sehe ich das auch.
Also MacBook, iPad, ja, für die, warum nicht, ja. Gerade auch die Geräte, wo wir ja schon gesagt haben und wo Microsoft ja schon seit langem oder also seit längerem ja aktiv ist.
Ja.
Gerade die, sagen wir mal, Hybrid-Tablet-Laptop-Dinger. Nicht, dass du nur eine Tastatur für dein iPad hast, sondern dass es halt wirklich vom OS her einen Unterschied oder von der Bedienung her einen Unterschied macht, zum Beispiel, ob du jetzt nur den Bildschirm in der Hand hast oder aber die Tastatur noch.
Ja.
Und das ist ja das, was ich schon sage. Stellt euch mal ein MacBook Air vor, wo du das Display abziehen kannst und hast dann ein iPad in der Hand.
Ja.
Technisch ist es kein Thema. Ja.
Ja.
Wäre zu realisieren, könnte man auch meiner Meinung nach von Apple gerne ein paar Euro mehr nehmen. Du kriegst dann quasi 2 für 1.
So ist es.
Ich wäre auch durchaus bereit, da mehr dafür zu zahlen. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja. Ob man das so macht oder ob man dann wirklich dann ein OS hat, ja, was dann, wie gesagt, nur im Bildschirm halt Touch optimiert ist, im Keyboardbetrieb dann Maus Keyboard optimiert ist. Das ist halt die Frage, was Apple dann draus macht. Aber meiner Meinung nach, klar, das endgültige Ziel wird wahrscheinlich ein Zusammenführen der beiden Produkte einfach sein. Ne?
Da gehe ich fest von aus, ja. Und das wäre auch nach meiner Meinung die logischste Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Aber wir sind nicht Apple, das ist ganz klar. Die müssen da alles, was sie jetzt machen, sind im Endeffekt nur keine technischen Entscheidungen, die sie treffen. Letztendlich sind es auch technische Entscheidungen, aber keine technischen Entscheidungen auf Grundlage, dass es nicht möglich ist, sondern das sind strategische, ja, okay, das sind strategische Entscheidungen, die sie vornehmen.
Ja, ich denke mal, die technische Entscheidung hat stattgefunden mit Apple Silicon.
Ja, aber wie gesagt,
weil die Hardware unten drunter ist ja jetzt die gleiche.
Genau, die Basis ist da. Also alles, was sie jetzt machen, sind nur politische und strategische Entscheidungen, die vorgenommen werden.
Ne? Genau.
Machen könnten sie es in jede Richtung oder umsetzen könnten sie es in jede Richtung.
Ja, genau, weil die unterliegende Technik haben sie ja, wie gesagt, mittlerweile definitiv zusammengeführt,
ja,
durch Apple Silicon.
Ja.
Du hast ja auch nicht mehr die Problematik, dass dein Mac mit Intel läuft und du hast ARM auf deinem iPad oder auf deinem iPhone, sondern du hast jetzt mittlerweile eine Familie. Ja, klar, M1, A17, keine Ahnung, ja, ist ja wurscht. Im Prinzip, ja, dieselbe Technik, die da drin steckt, ist halt nur eine Frage, was leistet dann der einzelne Chip oder das einzelne Gerät, ja, wie ist die Leistungsfähigkeit. Aber hardware-seitig haben sie mittlerweile definitiv den Grundsatz gelegt, dass du es machen könntest, ja. Ob sie es dann wollen oder wann es kommt und wie es aussehen wird.
Ja, so ist es. Das weiß ganz allein Apple.
Ja.
So. Jetzt kommen wir zum Elefanten im Raum, wie man so schön sagt, was diese Woche ja so richtig nach meiner Meinung durch die Apple-Bubble getrieben worden ist. Seit ganz langer Zeit hat man mal wieder ganz konkrete Informationen bekommen und auch eine große Flut an Informationen oder an Gerüchten, ob das jetzt Informationen, Informationen, die auf Gerüchte basieren, sagen wir es mal so, ob das jetzt wirklich stimmt, was da herausgehauen worden ist, das ist mal ganz, ganz fraglich. Obwohl, wenn man sich diese Gerüchte anschaut, sind es nach meiner Meinung auch etwas realistischere Gerüchte, als wir in den vergangenen Jahren und Monaten gehört haben. Und es geht mal wieder um das Apple Car. Und da hat Bloomberg berichtet, dass erstmal das komplette autonome Fahren komplett über Bord geworfen wurde und dass sie das angeblich komplett verworfen haben zum aktuellen Zeitpunkt auch und auch zum angestrebten Release-Termin. Sicherlich haben sie es nicht aus der Entwicklung gestrichen, aber sie haben es wohl angeblich zum Release-Termin Apple Cars gestrichen.
Also was wirklich Sinn macht, ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil wenn man mal guckt, wie der Entwicklungsstand ist, wie lange schon generell Autofirmen und auch Zulieferer an dem Thema arbeiten und wie weit wir jetzt wirklich sind und wie weit weg wir vor allem von dem Thema noch sind.
Richtig.
Selbst Apple, ja, kriegt das in dem Zeitraum mit den Ressourcen, die sie haben, nicht hin, da eine wirklich 100% funktionierende Lösung zu erarbeiten. Gerade wenn man auch mal, und da muss ich jetzt auch wieder Elon Musk ansprechen und Tesla mit den Versprechungen, die er vor Jahren schon gemacht hat in Bezug auf autonomes Fahren und wann wir die Stufe dann letztendlich erreicht haben und wann es von Tesla geschippt wird. Und da sind wir auch noch so lange weg.
Ja.
Klar, was gibt man auf das oder auf die Zusagen von Elon Musk in dem Bereich, der im Prinzip noch nie irgendwelche Zeiträume oder Launches dann so eingehalten hat.
Ja.
Aber man muss sich nur die anderen Firmen und Zulieferer angucken. Da sind wir wirklich noch ein Stück weit von weg. Ja. Also macht das durchaus Sinn, wenn überhaupt von Apple jemals geplant zur Produkteinführung, ja, wenn es denn kommt, dass sie das dann jetzt erstmal hinten anstellen, weil ich denke nicht, dass es ein System gewesen wäre, was wirklich 100% außerhalb von Teststrecken funktioniert hätte. Ja.
Das ist richtig. Obwohl man muss fairerweise auch dazu sagen, was man bisher so in der zum aktuellen Stand gesehen hat, was Tesla gemacht hat, sind sie schon recht weit. Das muss man da sagen. Und sie sind auch weiter als die Marktbegleiter. Aber das Ding ist noch lange nicht final, was Tesla da zeigt. Und
vor allem auch mit der Technik, die sie ja immer oder die sie jetzt wieder ändern. Sie sagen, okay, wir brauchen das nicht, wir machen es über Kamera. Wir brauchen das und das nicht, ja, wir nehmen das raus. Wir machen das und dann, Freunde, ambitionierte Ziele, die ihr da habt, ja.
Und dann kommt ja auch noch dazu, so ein System weltweit zu lokalisieren, ist natürlich wesentlich komplexer, als man es annimmt. Weil es
allein schon die Schilderkennung.
Zum Beispiel. Jedes Land hat andere Schilder, obwohl, das hat man ja mittlerweile auch schon mit vielen
relativ gut im Griff.
Relativ gut im Griff. Und es gibt ja auch schon klassische, in Anführungsstrichen, man redet ja mittlerweile schon von klassischen Assistenzsystemen. Soweit hat sich ja auch etabliert im normalen Assistenzsystembereich.
Ja, guck mal an, was du heute schon in Kleinwagen kriegst.
Da gibt es ja auch schon
Schilderkennung. Also serienmäßig.
Da gibt es ja auch schon Schilderkennung, aber nicht in dem Umfang, dass sie wirklich auf ein autonomes System zurückgreifen können oder auf, dass es für autonomes Fahren geeignet ist. Also von daher ist es halt so, dass es sehr, sehr komplex ist und auch die Zulassungsbedingungen, wie ich eben schon sagte, in verschiedenen Ländern ja eine ganz unterschiedlich sind. Ne? Also in Deutschland ist da ganz anders als Amerika oder auch selbst Frankreich hat da ganz andere Bedingungen. Also von daher ist dieses komplett autonome Fahren sehr, 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 sehr komplex und ich sehe das auch noch nicht mittelfristig. Ja.
Alleine schon das Thema Zulassungen in Deutschland. Guck mal doch, welche Systeme man schon gesehen hat vor 2-3 Jahren, was alleine zum Beispiel das Thema Navigation betrifft. Projizieren von Fahrhinweisen etc. auf die Straße zum Beispiel.
Ja.
Wo man wirklich meiner Meinung nach sehr schöne Systeme gesehen hat, die halt diesen Blick auch weg vom Display einfach machen sollen und auch nicht unbedingt jetzt über Heads-up gelöst werden, sondern zum Beispiel von Projektion durch die Autoscheinwerfer auf die Fahrstraße vor dir, jetzt die nächste, also Rechtspfeil etc. Oder auch zum Beispiel, wenn du nachts irgendwo fährst und in Geschwindigkeitsbegrenzungen rein, die dir dann zum Beispiel die 50 oder die 30, je nachdem, halt auf die Straße projizieren vor dir, damit du, wie gesagt, wenn du das Schild übersehen hast oder so und das in deinem Display fahren, du nicht unbedingt auf das Display jetzt bei dir in dem, wo du das Kombi-Instrument ist, drauf achtest, sondern dass du das wirklich vorne, das sind alles Sachen, die schon seit Jahren in der Entwicklung sind, ja, und bis jetzt entweder noch keine Zulassung haben oder noch keinen Autohersteller gefunden haben, der die Systeme halt verbauen will, ja.
Hat es nicht in der S-Klasse Mercedes schon zulassungsreif und ist es da nicht schon drin oder bin ich
jetzt da fragst du mich jetzt was, keine Ahnung. Ja, also wäre schön, wenn es drin ist.
Ich glaube,
das wäre eine Technik, die ja in den Jahren dann auch runtertropft.
Ja, ja, aber klar.
Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Ja.
Oder ich bin da falsch informiert. Da muss ich jetzt ein Disclaimer sagen. Falsches Halb, gefährliches
Halb. Das ist jetzt genau. Aber wie gesagt, ich habe. Es ist auf jeden Fall noch nicht in der Masse angekommen. Sagen wir es mal so, weil wie viel S-Klasse?
Ja, S-Klasse ist jetzt auch nicht mein Bereich, wo ich jetzt kapitelfest bin, allein schon aus Gründen des Anschaffungswiderstandes ist das ein Fahrzeug, was leider nicht in meiner
Das Anforderungsprofil ist halt bei uns auch ein ganz anderes. Ja, nicht nur der Preis, sondern auch das die Voraussetzung, die das Auto erfüllen muss, da fällt die S-Klasse auch nicht unbedingt rein.
Aber in erster Linie auch der Preis bei mir.
Ja, sag ja, plus dann den Preis noch, genau.
So ist es.
Ja, aber es gibt so viele Sachen, wie gesagt, die entweder in Entwicklung sind oder aber, mein Gott, vom Markt angenommen ist falsch gesagt, aber halt von der Industrie nicht unbedingt angenommen oder umgesetzt werden.
Ja.
Wahrscheinlich auch wegen Preis. Ja,
ja.
Klar, wenn du der Erste bist, halt, kostet halt immer Geld. Sowas kommt ja über Dauer dann erst nach unten.
Mhm.
Ja. Aber wenn es dann mal ankommt, also es gibt so viele Assistenzsysteme, wo ich mich. Also wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt mittlerweile sind sie halt in Klein- oder Mittelklasse in der Serie eingetroffen. Ja, das ist, ja, macht auch Sinn, ja.
Ja, da können wir jetzt auch wieder so ein kleines Diskussionsfass aufmachen. Ich gebe da recht, dass ganz viele Assistenzsysteme sinnvoll sind. Aber ich habe auch festgestellt, ich habe letztens mit einem relativ frischen, ja, Fahranfänger sind ja immer frisch letztendlich.
Ja, egal, ob sie jetzt,
ja, genau. Ist ja egal.
Fahranfänger.
Fahranfänger. Ich will jetzt auch keine, egal, männlich oder weiblich, ein Fahranfänger, aber ganz neutral ausgedrückt. Und er hatte ein Fahrzeug bekommen, was relativ viele Assistenzsysteme hat. Auch eine Einparkhilfe, also automatisches Einparken. Und die hat er immer fleißig genutzt. Nun hat er aus beruflichen Gründen ein Fahrzeug bekommen. Also er ist
ohne.
Ja,
okay.
Ja, er hat zweimal versucht einzuparken und beim dritten Mal hat er dann Beule reingefahren. Nicht nur bei sich, sondern logischerweise auch bei den anderen. Und ja. Wenn du keine Routine hast im Selbsteinparken, das will ich jetzt gar nicht als negativ, doch, ich will es als negativ bewerten, weil du lernst nicht mehr komplett das ganze Spektrum des Autofahrens. Du verlässt dich von Anfang an auf deine Assistenzsysteme. Auf
zu viel Technik, ja.
Aber das ist jetzt nicht nur beim Autofahren so, das ist generell so. Genauso, dass die Kompetenz des Kartenlesens, das fällt ja auch weg. Du setzt dich rein, machst dein Navi an und fährst. Da gibt es so viele Dinge, die glücklicherweise die Assistenzsysteme dir abnehmen, aber du auch in deinen Kompetenzen eingeschnitten bist oder die gar nicht mehr lernst. Ne? Rückwärts einparken. Du lernst es zwar noch bei der Fahrschule, aber du lernst auch nur auf dieses eine Ziel hinweg, das bei der Fahrprüfung zu können. Und danach, wenn du jetzt ganz moderne Autos hast, dann pflegst du ja gar nicht mehr deine Kompetenzen oder schärfst deine fahrerischen Leistungen. Und deswegen denke ich, je mehr Assistenzsysteme man hat, je weniger Kompetenz werden auch in Zukunft die Fahrzeugführer haben oder Führerinnen haben. Das ist meine Meinung. Je weniger komplex das Auto ist, je mehr ist ja auch der Fahrer gefragt. Ja, also ich sag mal.
Ja, genauso wie blind verlässt du dich auf die Anzeige von deinem System, dass halt der oder niemand im toten Winkel ist, ja.
Schulterblick ist da eine,
genau,
zum Beispiel. Ne? Ja. Also.
Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich habe ja bei mir im Auto auch dieses automatische Einparken. Ich habe es noch nie benutzt. Weil ich, mein Gott, ich mache es schon immer im Prinzip selbst, ja, das Einparken. Und weiß gar nicht, inwieweit ich dem System vertraue. Oder wie gesagt, ich vertraue ihm eigentlich nicht. Deswegen habe ich es auch noch nie benutzt, weil ich es selbst halt auch kann.
Ja, wie genau. Gesagt,
was ich vermissen würde, ist garantiert die Rückfahrkamera.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Rückfahrkamera ist natürlich eine wahnsinnige Hilfe und das in Kombination mit den Parkassistenten, den Piepser, ist es natürlich eine wahnsinnig tolle Geschichte. Gebe ich zu. Und das ist eine Komponente, die ich auch bei meinem aktuellen Fahrzeug nicht mehr missen will. Ne? Und was noch?
Das ist aber auch stark vom Fahrzeug noch abhängig. Zum Beispiel bei mir, die Sicht nach vorne ist auch sehr schlecht, wenn du irgendwie nach vorne einparken musst.
Ja.
Sei es entweder ein Fahrzeug oder auch gerade eine Wand oder so. Oder du bist im Parkhaus unterwegs. Wie gesagt, da bin ich auch froh, dass ich die Piepse halt nach vorne habe, weil das auch sehr viel hilft. Aber gerade alles, was Rückwärtsfahren und auch rückwärts einparken betrifft, alle ohne Kamera hätte, wie gesagt, müsste ich jetzt auch ein bisschen mehr kurbeln vielleicht oder nochmal ansetzen, weil die hilft schon viel. Ne?
Aber ich bin ja auch geil. In Anführungsstrichen so bekloppt, sage ich jetzt mal. Wenn ich ein Fahrzeug neu habe, dann fahre ich auf einen großen Parkplatz, der leer ist, oder auf einen Schützenplatz. In Göttingen haben wir einen Schützenplatz, der ist zugänglich, ganz normal zugänglich. Dann nehme ich mir ein paar Pylonen mit und stelle alle Parkassistenzsysteme aus und versuche, das Fahrzeug kennenzulernen, einzuparken, ein Gefühl für das Fahrzeug zu haben, das Bauchgefühl zu bekommen für das Fahrzeug.
Vor allem auch, wenn gerade mit der Rundumsicht, ja, wo sehe ich den noch, wo sehe ich ihn nicht, ja, wo.
Ja, ja, oder auch mal wirklich ohne Kamera das Fahrzeug einzuparken. Genau.
Ne? Wie weit bin ich dann auch wirklich weg davon und so, ja.
Weil ich
nicht mehr sehe und so, ja.
Es gibt ja auch ein sicheres Gefühl, wenn du dein Fahrzeug einfach kennst. Ne? Mhm. Das ist so. Also, und ich gehe auch alle 2 Jahre zum Fahrsicherheitstraining. Ganz einfach. Das ist einfach wichtig, das Fahrzeug auch in Situationen unter Kontrolle zu haben, bei Nässe, wie verhält es sich beim Bremsen etc. Und das sollte man auf seinem eigenen Fahrzeug machen, ne, um das Fahrzeug dann auch kennenzulernen in Extremsituationen.
Und auch da, ich habe zuletzt mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der hat gesagt, der hat jetzt hier diesen Sommer so viel gearbeitet und ist mit dem Hänger gefahren, wollte halt nicht immer einen Bekannten fragen wegen Hänger fahren, weil du brauchst ja Führerschein.
Ja. Ja, heutzutage die neue
Einführung. Genau. Klar. Und ich so, wie Führerschein für Hänger fahren? Und er so, ja, Hänger in der Größenordnung und was ich hier machen und muss ich Führerschein machen. Mhm. Und ich so, das ist bei mir alles noch drin. Ich bin noch nie Hänger gefahren. Oder was heißt noch nie? Ich bin schon Hänger gefahren, aber so kleine Dinge, Einachse.
Ja, ja, so ein Klaufix. Mal
ein bisschen vorwärts fahren und das war's, ja. Aber groß nichts irgendwie mit Rangieren oder große Anhänger. Da habe ich auch gesagt, wenn ich heute sagen würde, gerade Camping oder so, ja, du hättest einen Anhänger, ich würde wahrscheinlich schon mal in die Fahrschule gehen und würde mal sagen, hier, Freund, ich brauche mal ein paar Stunden, dass wir hier mit dem Gespann oder so mal ein bisschen unter professioneller Anleitung mal einen schnellen Crashkurs machen oder so, ja.
Ja.
Weil so von jetzt auf gleich noch nie gefahren, würde ich mir auch nicht unbedingt zutrauen, ja.
So ist es.
Wobei, selbst da gibt es ja heute Assistenzsysteme. Gerade fürs Rückwärtsfahren.
Dafür gibt es, ja, klar. Da gibt's, das hat sich auch stark weiterentwickelt. Das ist richtig, ganz klar. Naja, gut, jetzt sind wir so ein bisschen vom Kernthema des
Apple Cars. Ja, immer noch Auto.
Immer noch Fortbewegungsmittel und das ist nach wie vor für mich immer noch ein ganz faszinierendes Thema, ich weiß.
Das wird auch noch einige Zeit so bleiben, ja, auch wenn man sagt, das Auto. Oder wenn man ja das Ende des Autos im Prinzip versucht, irgendwie herbeizureden, das wird selbst auf lange Sicht wird uns das noch erhalten bleiben. Wie die Technik dann aussieht, ist eine andere. Aber an sich, auch für die individuelle Fortbewegung, wird das noch lange ein Thema sein, ja.
Naja, klar, es werden sich halt die Punkte, wo sich die Leute über ein Fahrzeug begeistern, ändern. Also das wird jetzt vielleicht bei vielen das Ökosystem sein, was sich im Fahrzeug befindet. Da wird es die Differenzierungspunkte geben. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr in erster Linie die Motorisierung sein, wo sich die Leute darüber begeistern, sondern ganz andere Dinge. Also die Merkmale, wo sich der Kunde mit einem Fahrzeug identifizieren kann, das werden in Zukunft ganz andere Merkmale sein. Ne? Das so sehe ich das. Also das wird sich ändern, das wird sich aber auch fließend verändern. Ganz klar. Aber noch zum Apple Car zurück. Wie gesagt, man will da nur noch auf klassische Assistenzsysteme setzen. Und Kern dieser ganzen Sache soll ein Zentralrechner sein, der sich im Inneren des Fahrzeuges befindet, logischerweise, der mit 4 Prozessoren ausgestattet sein soll. Die Prozessoren sind mehr oder weniger schon fertig entwickelt. Das sind Prozessoren, die ungefähr die Leistungsklasse haben der stärksten Mac-Chips. Das wären Max M1 Ultra, wenn man jetzt vom aktuellen Stand davon ausgeht, und davon 4 Stück, Das wäre natürlich eine wahnsinnige Rechenleistung, die da drin steckt. Und der Hochleistungsrechner hat den Codenamen Denali. Und wie ich eben schon sagte, beinhaltet der 4 leistungsstarke Chips. Das Ganze soll mit einem großen Arsenal an Sensoren ausgestattet sein. Das ganze Fahrzeug, ein LiDAR-Sensor oder LiDAR-Sensoren, Radarsensoren und Kameras. Also das ganze Ding soll vollgesteckt sein, bis oben hin mit wichtigen oder auch vielleicht nicht so wichtigen Sensoren, die das Fahrzeug oder wo die, wo das in dass die Assistenzsysteme mit gefüttert werden. Und das Ganze soll cloud-based sein, also ein KI-System, was als Background AWS hat, also Amazon AWS. Das soll quasi die Background oder die Basis sein, die dahinter steht. Und da sind wir wieder beim System, bei dem Thema Ökosystem. Und wenn das alles so stimmt, denke ich, dass sich natürlich dieses ganze Fahrzeug dann perfekt in das vorhandene Ökosystem einbindet, wo man ja als Apple-Kunde sowieso schon drin steckt. Und davon gehe ich natürlich aus, dass dieses Fahrzeug sich natürlich perfekt da reinbindet.
Find Me ist da auf jeden Fall ein Teil
Alles wird sich dann nahtlos in das System einfügen. Und das ist natürlich dann auch wiederum das
Apple sehr Music, sinnvoll. Apple TV Plus, ja,
gut, während der Fahrt wahrscheinlich nicht, aber alle solches.
Ja, für die Kids auf der Rückbank.
Zum Beispiel, ja. Und angeblich, was ich auch für realistisch halte, weil wenn dieses Fahrzeug natürlich so vollgestopft ist mit solchen Systemen und mit solcher Technik, soll das um die $100,000 kosten, was ich...
Wobei in den Berichten, die ich gelesen habe, stand immer ganz ganz stark unter $100,000.
Unter, ja.
Was ja sein mag, ja, 99.000
das kann ja viel
ist ja
sein.
Auch noch drunter.
Ja. Das kann viel sein,
ja. Und man kann stark davon ausgehen, dass es bei uns eine jenseits der 100.000 sein
wird. Also ich denke, es wird näher an die 100.000 sein, als an die 50.000 sein. Ne?
Ich habe eben gesagt, wie gesagt, ob es dann 99.000 sind, ja, das wäre ja auch noch unter 100. Wie gesagt, das ist ja dann, mein Gott, das mag ja sein, aber wie gesagt, man kann auf jeden Fall davon ausgehen und das sieht man auch bei den aktuellen Preisen, das wird bei uns hier definitiv jenseits und wahrscheinlich auch einiges über den 100 liegen, ja.
Ja, und da ist natürlich klar, ich meine, das wird ein Premium-Fahrzeug sein. Das erwartet man natürlich auch, wenn Apple zuerst ein Fahrzeug rausbringt, dass sie erstmal ein Premium-Produkt rausbringen, sowohl technisch als auch von der Verarbeitungsqualität. Das ist einfach auch der Erwartungspunkt von den Kunden. Wenn so ein Fahrzeug kommt, wird das technisch State of the Art sein und es wird natürlich die Verarbeitung wird auch State of the Art sein. Stell dir nur mal vor, dass es nicht der Fall wäre. Das wäre natürlich auch ein schwarzer Fleck auf Apples weiße Qualitätsweste.
Ja, das Problem ist halt, mit wem sind sie wem arbeiten sie mit jemandem zusammen und wenn ja, mit wem?
Und das konnte man nach meiner Meinung aus den bisherigen Gerüchten nicht herauslesen.
Ja, es gab so viele Namen.
Ja, bisher.
Name-Dropping die letzten Jahre, das ist schwer zu sagen, wer es dann letztendlich wirklich sein wird. Ja.
Aber wie gesagt, zu den aktuellen Gerüchten konnte man jetzt da nichts rauslesen. Mhm. Ja, und es soll auch erst in Anführungsstrichen 2026 kommen.
Ja,
aber das ist ja auch schneller, als man denkt. 2026. Ja, das ist immer noch
sehr früh. Mhm.
Ja. Ratzfatz ist 23, wir stehen kurz vor 23.
Ja, was mich mal interessieren würde, ist, was Sie mit einem Cloud-based KI-System meinen, weil macht meiner Meinung nach im Auto nicht unbedingt viel Sinn.
Naja,
gerade für alles, was halt zeitkritisch ist, macht eine Cloud-Anbindung kein Thema, keinen Sinn. Ja, deswegen macht das mit diesem leistungsstarken Rechner im Auto schon mehr Sinn, weil das muss ja alles in Realtime im Auto direkt verarbeitet werden. Cloud eigentlich höchstens für die ganzen Service-Anbindungen.
Naja, ich meine Verkehrssituation.
Ich sag ja für die Service-Anbindung dann.
Ja, ich meine die Fahrzeuge durch diese Cloud-Technologie, durch diese in Anführungsstrichen, wie heißt es so schön, Schwarmintelligenz, die werden die Fahrzeuge natürlich dann auch entwicklungstechnisch immer schlauer, immer besser. Sie entwickeln sich quasi durch die Cloud-Intelligenz dann auch fort. Das ist natürlich für die aktuelle Geschichte wahrscheinlich dann weniger interessant, aber für die weitere Entwicklung kann natürlich Apple daraus sehr große Vorteile ziehen. Tesla macht es ja nicht anders, letztendlich. Ja,
die Frage ist auch, und die stellt sich mir sowieso schon bei den ganzen aktuellen oder bei den modernen Autos, ist, inwieweit kann ich von diesem ganzen Daten sammeln, auch sag mal so ein
Rückschlüsse auf den Fahrer ziehen.
Nee, nicht auf den Fahrer, sondern wie kann ich da raus? Wie kann ich dem widersprechen?
Ich glaube, das ist bei solcher Art von Fahrzeugen kaum noch möglich.
Ja, und das ist die Problematik, ja. Weil egal was der Hersteller sagt, ja, was mit den Daten passiert oder wo sie nicht gespeichert werden oder an wen sie nicht gehen können, und dann machen sie vielleicht doch eine Abfrage bei BMW und die sagen, hier hast du die GPS-Daten. Ja.
Aber da vertraue ich Apple derzeit mehr als zum Beispiel Tesla. Als direkten
Das ist auch so eine Sache. Wer war das? Waren das nicht auch die Bayern, die an die Kamerabilder von den Tesla-Fahrzeugen ran wollten?
Ja,
wenn die Kamera doch eh schon die ganze Zeit läuft, können sie doch auch bitte.
Aber was man bisher gehört hat, dass Tesla da relativ freigebig ist mit den Rausgeben
von Daten. Ja, wie gesagt, und das ist ja das, was ich meine. Das kann nicht sein.
Da vertraue ich zum jetzigen Zeitpunkt Apple wesentlich mehr als allen anderen Herstellern.
Wie gesagt, vor allem, wenn das wirklich eine Cloud-Anbindung ist und wir haben ja jetzt gerade die Info gehabt mit dem
mit der Verschlüsselung.
Genau, gerade was auch die iCloud-Backups betrifft und was halt alles enthalten ist in den Verschlüsseln in Zukunft. Da muss ich mich nochmal genauer einlesen, aber das klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr gut. Vor allem die Aufschreie unter anderem des FBI
klingen sehr gut. Und wenn die aufschreien,
das macht die Hoffnung.
Wenn die aufschreien, ist es immer ein sehr gutes Zeichen, dass es eine gute Entscheidung ist.
Ja, und da war ja auch gleich so, wie wir, wie haben sie gesagt in dem Artikel? Da ging's, da kamen halt die ganzen oder die Kommentare hier aus von so Sicherheitsfirmen, Beratern und Gruppierungen, ja, guter Schritt und lang ist auch Zeit, weil iCloud bis Backup bis jetzt unverschlüsselt. Und das FBI hatte in dem Statement auch nur gesagt, so wie das Recht auf Privatsphäre muss auch ein Recht auf den Zugang zu in Bezug auf Strafverfolgung sowas gegeben sein. Und ich so, ja, da fängt die Diskussion wieder an, ja.
Ja, so ist es.
Oh. Naja, also da ist das FBI nicht alleine. Ja. Da rufen ja alle anderen auch danach.
Mhm. Ja.
Nee, aber wie gesagt, da macht das auf jeden Fall auch Sinn, weil das dann auch da die Daten entsprechend verschlüsselt in die Cloud kommen, weil das sind meine Daten. Ja.
Ja. So ist es. Nein,
das Einzige, was wirklich funktionieren muss, ist in der Notsituation, ich habe einen Unfall, das System löst aus, hau die Daten raus, damit der Krankenwagen kommt. Ja. Aber alles
andere. So ist es. Nein, ich meine, das Aufzeichnen von solchen Fahrerdaten im Allgemeinen, auch wenn du keinen Unfall hast etc., wirkt natürlich bei Versicherungen auch Begehrlichkeiten, einstufen zu können. Ist das jetzt ein passiv sicherer Fahrer oder ist es ein Risikofahrer, der immer am Limit fährt? Das weckt natürlich sehr, sehr viel Begehrlichkeiten.
Es gibt ja seit Jahren ja auch die Angebote von Versicherungen mit der Blackbox im Auto.
Genau.
Die Tarife günstiger zu machen. Nein, danke.
Ja, auch, ich meine, ich würde von mir
behaupten. Also ich bin jetzt kein Raser.
Dass ich ein sehr vorausschauender, sicherer Fahrer bin. Aber trotzdem möchte ich nicht da eine Überwachung im Auto haben.
Genau.
Weil es kann ja mal sein, dass ich aus irgendwelchen Gründen so richtig mich negativ im Verkehr verhalten muss. Ja? Und wenn das dann auf der Blackbox ist, ich weiß natürlich nicht, ob dieser eine Peak, der dann mal auftaucht, wirklich dann schon relevant ist. Aber ich weiß ja nicht, wie das mit einbezogen wird. Ja? Keine Ahnung. Das
wird dir dann aufs Brot geschmiert.
Dass ich aus irgendwelchen Gründen in einer Notsituation
hier, vor 2 Jahren hast du mal
ins Krankenhaus fahren muss und dann mal richtig drauftreten muss, etc. Ja? Und
egal warum. Ja.
Ja.
Wie gesagt, vor gefühlt 100 Jahren hast du mal irgendwie eine Geschwindigkeitsbegrenzung übergangen.
Genau.
Und dann.
Genau. So ist es. So, dann haben wir den Elefanten auch bearbeitet. Mal gucken, ob 2026 der Elefant dann auch kommen wird. Und auch wenn diese Gerüchte relativ realistisch klingen, heißt es noch lange nicht, dass das Fahrzeug kommen wird. Bis 2026 kann Apple das erneut streichen, kann Apple personelle Umstellungen vornehmen, was da alles schon personell vorgenommen worden ist. Jetzt muss es ja, der Kevin Lynch wurde ja in den Bereich reinbefördert. Der kam ja früher aus dem Bereich Apple Watch, jetzt ist er im Bereich Apple Car tätig oder Project Titan etc. Was da alles so passiert ist, Apple Car technisch, was sie dazu gekauft haben an Personal oder von Autoherstellern wieder entlassen haben oder die wieder freiwillig weggegangen sind. Das ist so ein dynamisches Verhalten derzeit oder schon seit langer Zeit, dass das, denke ich, auch nicht genau zu berechnen ist, was da kommen wird. Ist unberechenbar derzeit, nach meiner Meinung. Für uns Außenstehende sowieso. Gut. Tja, und im Moment, wo jetzt mal einen harten Break zum nächsten kleinen Thema. Apple scheint ein Versprechen zu brechen, auch wenn wir diese Thematik schon seit Monaten immer wieder anschneiden. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr auch nicht in der Vorstellung keinen Mac Pro mehr sehen werden.
Ja, mittlerweile Dezember. Also
er ist durch.
Sieht schlecht aus.
Es ist durch. Da fragt man sich nur, was sind es für Probleme, warum Apple dieses Versprechen brechen muss. Ich glaube nicht, dass sie das gerne machen, um dieses Zwei-Jahres-Ziel zu reißen. Mhm. Also sie haben ja gesagt, 2 Jahre, dann haben wir den Umzug vollzogen zum Silicon, komplett auf allen Bereichen, auf alle Bereiche, und das haben sie ja jetzt nicht geschafft. Nicht nur, dass der Mac Pro nicht komplett umgezogen worden ist, sondern es gibt ja immer noch Mac Minis mit mit Intel-Chips zu kaufen. Mhm. Die sind ja auch noch nicht komplett rausgeflogen, obwohl man könnte sagen, dass sie zumindest im Teilbereich, also im Einstiegs-Silicon Mac Mini-Bereich umgezogen sind, aber noch nicht komplett. Also da fragt man sich, wo gibt's die Probleme beim Mac Pro? Ist es das generelle
Wahrscheinlich Konzept? Haben sie zu oft unseren Podcast gehört.
Ich glaube nicht. Zumindest,
weil wir ja auch immer sagen, hier das und das, und es darf zum Beispiel kein aufgebohrter oder kein größerer Mac Studio werden etc. Und dann haben sie gesagt, wir müssen zurück ans Zeichenbrett, ja, wir müssen das alles
nochmal. Klar, ich weiß zwar, dass uns einige Apple-Mitarbeiter hören, aber leider nicht aus wirklich Entscheidung,
aus den entscheidenden
aus dem höheren Management, sondern nur aus dem mittleren Management, wenn es hochkommt. Das ist leider so.
Immerhin.
Damit möchte ich jetzt natürlich nicht die Kollegen auf den Schlips treten, die uns hören. Das klang jetzt so ein bisschen negativ behaftet, aber das wollte ich damit jetzt nicht ausdrücken. Aber ich glaube nicht, dass uns Leute aus den Staaten hören. Das ist meistens aus
dem Bereich. Da haben wir ja alleine schon, wenn du mal guckst.
Die Sprachbarriere. Dann,
genau, ich wollte es gerade sagen.
So ist es. So ist es.
Aber doch noch anfangen, in Englisch zu podcasten. Ja, doch, die Zielgruppe größer.
Das kannst du gerne machen, aber das wird meiner Seite aus nicht repräsentativ sein. Mein Englisch reicht dazu aus, um sich vernünftig zu unterhalten.
Um sich einen Burger bei McDonald's zu bestellen.
Aber nicht für eine für ein sendungsfähiges Produkt. Da habe ich ja schon in deutscher Sprache meine Probleme. Ja, man muss sich auch selbst einschätzen.
Wobei deutsche Sprache schwere Sprache.
Ja. Das stelle ich immer wieder fest. Das ist korrekt. So, damit würde ich sagen, da hat Apple Probleme mit dem Mac Pro. Entweder ist es das Problem der Chips, dass sie da nicht die Chips reinbekommen, die sie gerne drinne hätten. Sprich, 3 Nanometer könnte da ein Hemmnis sein. Oder auch das Problem der generellen Positionierung. Wird es modular, wird es nicht modular? Wie wird es dann final aussehen, das Produkt? Oder generell, sie wollen es modular machen und haben im Bereich des Modulaufbaus Probleme. Das sind ja so viele Fragen, die da jetzt auftauchen. Hm. Und ich glaube, Sie wissen auch, wenn Sie das Ding vorstellen, das wird kritisch werden. Ja, weil zurzeit ist der Intel Mac Pro ja nun sehr, sehr modular. Und wenn Sie jetzt wirklich den Schritt gehen würden, den nicht mehr modular anzubieten, den Silicon, dann werden Sie einige Kunden, denke ich, vor den Kopf stoßen. Tja, bleibt spannend. Mir kann es jetzt egal sein, ich muss jetzt 10 Jahre wieder auf meinen neuen Mac Studio drauf rumrutschen. Die Entscheidung habe ich jetzt getroffen und ich hoffe jetzt mal nicht, dass gleich im Frühjahr ein neuer Mac Studio mit einem neuen M2-Chip kommt, dass ich da jetzt nicht wieder auf dem alten Gerät rumrutschen muss. Keine Ahnung, da habe ich...
Der wird ja nicht schlechter.
Nee, aber der neue wird dann besser.
Ja, aber der aktuelle wird ja nicht schlechter.
Nein.
Das, was er jetzt kann, kann er in Zukunft ja auch noch.
Ja, aber es ist dann immer blöd, wenn man sich dann gerade für ein neues System entschieden hat und dann kurzzeitig kommt ein neues System raus. Mhm. Ne? Ist dann immer doof. Ne? Aber das hat mich ja beim alten 2013er Mac Pro nicht gejuckt. Da habe ich auch 9 Jahre oder fast 10 Jahre jetzt drauf rumgearbeitet. Und ich muss sagen, ich war damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Ne? Also auch wenn viele sagen, der Mac Pro 2013 war so ein Flop. Das, was ich damit gemacht habe, hat er vollkommen ohne Probleme erledigt. Ja. Tja, das dazu. Und er würde es wahrscheinlich immer noch tun, wenn Apple diese verdammte Ventura-Kompatibilität nicht, oder besser gesagt, nicht eingestellt hätte für das Gerät. Das ist so schade eigentlich. Mhm. Ich denke, leistungstechnisch könnte der Ventura locker drauflaufen.
Naja. Wahrscheinlich, ja.
Ja. Gut, ach so, da gab es noch eine Hörerfrage, was ich denn für ein Display an dem Gerät angeschlossen habe. Die Frage möchte ich natürlich beantworten.
Gar keins.
Das wäre schön, ich arbeite mit Telepathie direkt in den Chip rein und ich habe einen Thunderbolt 4 Stecker.
Du bist einer der Tester von Neuralink?
Ja, ja, ich habe ja direkt ein Thunderbolt 4 Kabel ins Gehirn reingeschoben. Naja, aber nur als Original Apple Thunderbolt 4 Kabel, was ja fast so teuer ist wie ein Display. Nein, ich habe sage und schreibe mein altes Thunderbolt Display angeschlossen und da kam dann das habe ich dann kurz beantwortet, dann kam aber die zweite Frage, die, denke ich, wahrscheinlich für viele andere noch interessant sein könnte. Was für einen Adapter habe ich da benutzt? Ja, Leute, es ist ganz einfach. Kauft bitte, wenn ihr speziell das Apple Thunderbolt Display an einen Mac Studio oder auch an ein neues MacBook Pro 16 Zoll, 14 Zoll, jedenfalls mit Thunderbolt anschließen wollt, sei es Thunderbolt 3 oder sei es Thunderbolt 4, kauft bitte den Original Apple Adapter. Ich war natürlich wieder derjenige, der den Eagle in der Tasche hatte und habe nach einem günstigen Adapter geschaut. Ich habe den Adapter angeschlossen, das Bild sah aus wie hingeschissen, auf gut Deutsch. Also es war nicht das Gelbe vom Ei, obwohl ich im Netz gelesen habe, es soll generell funktionieren. Dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und habe mir für 49 Euro, war sogar noch im Angebot bei Amazon, den Original Thunderbolt Adapter von Apple gekauft. Was soll ich sagen, ein hervorragendes Bild, das was der was das alte Thunderbolt Display natürlich hergibt. Ich kann aus einem Thunderbolt Display auch kein 5K Display machen, aber ein ordentliches Bild und alle Funktionalitäten sind auch adaptiert worden, sprich der Thunderbolt Hub, der sich auf der Rückseite, oder der USB Hub, der sich auf der Rückseite befindet und auch die Lautsprecher werden angesprochen, die sich im Thunderbolt Display befinden. Also Apple hat da einen...
Ist dann USB-C auf...
USB Thunderbolt Adapter, der Thunderbolt 3 Adapter, wie er so schön heißt von Apple, auf Thunderbolt 2. Der konvertiert natürlich nicht nur das Display, sondern ich könnte auch Storage anschließen. Also alles das, was Thunderbolt 2 betrifft, kann ich damit betreiben. Bei mir ist es natürlich das Display, was ich daran verwende. Und das funktioniert ohne Probleme, das Display, seitdem ich umgestiegen bin. Perfekt. Auch Power-Management-Funktionen, alles wird 1:1 übernommen. Und sicherlich ist der nächste Weg, wenn ich mal wieder mein Gadget-Budget angespart habe, dass ich dann auch auf ein neues Display umsteigen werde, aber das wird jetzt nicht in zeitnah passieren. Das wird jetzt erstmal so bleiben auf dem alten, bewährten Apple-Display.
So ist es. Ja, das hat ja noch diesen alten Thunderbolt-Stecker. Ne?
Thunderbolt 2, genau. Mhm.
Ja, genau. Das war ja alles noch, bevor die Umstellung kam, genau.
Aber mit dem Adapter funktioniert es halt. Ja. Mhm. Ich könnte natürlich, ich habe ja noch ein ultrafein 5K-Display, wo mein MacBook Pro dann angeschlossen ist, wenn ich es stationär benutze. Aber das sieht halt neben dem Mac Studio echt nicht schön aus. Das möchte man auch nicht haben. Das sind bei mir jetzt Designgründe.
Ich wollte gerade sagen, weil 5K ist ja eigentlich...
Ja, aber das steht frei im Raum und auf den ersten Blick von hinten sieht das Thunderbolt-Display fast genauso aus wie das neue 5K-Display. Also es sieht schon so, so von Weitem könnte man das schon annehmen. Nur von vorne sieht es halt nicht so aus. Die Displayränder schon etwas größer sind. Aber wie gesagt, mit dem Adapter funktioniert es ohne Probleme und die günstigen Adapter haben bei mir nicht funktioniert, also nicht zufriedenstellend funktioniert. So ist es. Also Apple macht manchmal schon gute Dinge, muss man sagen. Ne? Adaptertechnisch.
Ab und zu, ne?
Also nicht jeder Adapter, der von Apple kommt, ist passé gesehen überteuert. Aber wenn ich überlege, dass das alles so funktioniert, dass alle Technologien durchgereicht werden, ist das schon mit den 50 Euro, finde ich, angemessen, nach meiner Meinung. Weil die billigen Adapter haben auch schon 20 gekostet. Also ist der Differenzpunkt so groß jetzt auch nicht mehr. Hm. Was nützt mir 20 Euro, wenn der Kram nicht funktioniert? Ist es auch uninteressant. Naja.
Vor allem hast du schon 60 bezahlt dann, ne? Oder 70 sogar.
Ja, den billigen Adapter habe ich dann natürlich zurückgeschickt nach Amazon.
Ja, okay.
Was soll ich mir den dann hier hinlegen, wenn es nicht funktioniert? Und bei Amazon ist es ja generell sehr einfach, Adapter zurückzugeben. Ja, oder generell Produkte zurückzugeben, nicht nur Adapter.
Der wird nur leider wahrscheinlich dann weggeworfen. Ja.
Ja, was soll ich machen? Ich kann mir ja jetzt nicht 20 Euro hinlegen, nur weil es so schön ist.
Ja, klar.
Ja. Das bringt ja auch nichts. Gut, aber weil es so schön ist, lass uns doch mal in unsere Gewinnspielecke eintreten. Da haben sich Hörer gemeldet und haben geschrieben, ob wir jetzt das ganze Jahr das durchhalten bis nächstes Jahr in den Dezember hinein, ob wir jetzt jede Woche ein Gewinnspiel machen können. Und habe ich gesagt, ja, würde ich gerne machen, liegt aber nicht an mir. Bis jetzt sieht es so aus, dass die Kette erstmal nicht reißen wird, die Gewinnspielwochenkette. Aber das liegt ja nicht in meiner Hand oder nicht in unserer. Aber was wir heute verlosen können, ist natürlich wieder ein kleines Package, was ein Hörer gewinnen kann, weil es auch in der Kombination Sinn ergibt, finde ich. Und da hat sich die Firma 12th House bereit erklärt, ein bisschen was in die Gewinnspielwochenecke reinzuschmeißen. Und sie haben sich nach meiner Meinung auch nicht lumpen lassen. Wir haben nämlich ein schönes Set, was, denke ich, jeder so, der zumindest im Apple-Ökosystem unterwegs ist, gebrauchen kann. Und da muss ich jetzt mal runterscrollen, weil ich habe es natürlich schon wieder vergessen, was es beinhaltet. Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Es beinhaltet einmal den 12th House Airfly Pro. Und ja, Airfly Pro haben wir hier eigentlich noch nicht besprochen. Möchte ich auch heute nicht unbedingt tun, aber ich will es kurz ansprechen, was die Grundfunktionalität des Produktes beinhaltet. Bedeutet, wir stecken das Ding einmal in einen Klinkenstecker hinein und Geräte, die halt kein Bluetooth-Support bieten, bieten dann mit dem Airfly Pro Bluetooth-Konnektivität an. Man kann dann halt Bluetooth-Kopfhörer ganz bequem darüber konnektieren. Funktioniert hervorragend mit den AirPods Pro sämtlicher Generationen und auch nicht nur den AirPods Pro, sondern auch den AirPods Max und den AirPods aus der Standardgeneration heraus. Also die komplette AirPods-Serie ist da kompatibilitätstechnisch mit abgedeckt. Ein wirklich schöner, kleiner, kompakter Adapter. Ich habe ihn hier noch nicht ausgiebig besprochen, wie ich eben schon sagte. Ich habe ihn aber schon mal generell getestet. Funktioniert einwandfrei. Ein sehr praktisches Produkt, gerade wenn man zum Beispiel im Flugzeug unterwegs ist, oder dort, wo man keinen Bluetooth-Support hat, aber einen Klinkenstecker vor Ort hat. So, das ist das erste Produkt. Das zweite Produkt ist ein 12th House Hi-Rise 3. Hatten wir hier ausgiebig besprochen, das ist der neue Ladestand für Apple Watch, fürs iPhone, wo man zentral, kompakt untergebracht seine Apple Devices laden kann und nicht nur die beiden Produkte, sondern auch noch die AirPods, die kann man dort auch aufladen. Der ist auch einmal im Paket und einmal der 12th House Hoverbar Duo. Das ist einmal die Halterung, wo ich das iPad oder verschiedene iPad-Generationen und iPad-Serien von iPad Mini bis iPad Pro an einem schönen in einer schönen Halterung unterbringen kann. Ja, sehr schön, sehr gut verarbeitet. Das Ding haben wir hier allerdings schon ausgiebig besprochen, ist bei mir immer noch im Einsatz und tut seine Dienste. Sowohl mit dem iPad Pro, also gewichtstechnisch hält er das auch nach einigen Monaten immer noch aus und die Federung und auch die Qualität der Federung lässt nicht nach. Also ich habe ja auch durchaus eine Langzeitqualität feststellen können. Deswegen sage ich auch immer, Kurzzeittests bringen gar nichts. Produkte müssen bei uns den Dauertest bestehen. Und das hat der Hoverbar Duo bei mir bis jetzt auch erfolgreich absolviert, den Dauertest. So, Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Kleiner Tipp, schreibt bitte irgendwas in die Betreffzeile. Einige Hörer haben nichts in die Betreffzeile reingeschrieben und dann landet es oftmals im Spam-Ordner, wenn gar nichts in der Betreffzeile steht. Ich habe das dann zwar wieder rausgefischt, aber es ist einfacher, wenn was in der Betreffzeile drin steht. So, und wo wir gerade bei 12th House waren, machen wir es mal ganz einfach. Machen wir auch mit dem Gadget weiter aus dem Hause 12th House. Mhm. Ist es nämlich einfacher, nur einen Link zur Agentur zu schicken. Dann können Sie gleich beide Sachen sich anhören, einmal die Gewinnspielerwähnung und einmal die Gadget-Erwähnung oder das Gadget-Review. Und dazu wechsle ich auch mal schnell das Dokument. Schlupp. Wir haben ja bisher immer Produkte besprochen aus dem Hause 12th House, was so meistens Taschen sind, Halterungen sind, alles so aus dem mehr oder weniger passiven Bereich, also wo keine Elektronik drin steckt. Und es ist ja so, dass ich so eine Leidenschaft habe für USB-C-Hubs oder USB-C-Docks. Gerade seitdem wir ja in der USB-C-Welt unterwegs sind, sind jetzt ja schon einige Jahre, habe ich so die Leidenschaft für solche Hubs entdeckt. Und ich würde mal sagen, dass ich da so in der Markenwelt, in der qualitativ hochwertigen Markenwelt auch einen sehr guten Überblick habe und auch sagen kann, was gut funktioniert oder was nicht gut funktioniert. Und ich möchte erstmal kurz noch eine Hörerfrage beantworten, weil die ist schon mehrmals aufgetreten. Wie teste ich denn eigentlich solche Hubs? Wie gehe ich da denn ran? Weil ich ja schon ganz viele Hubs hier besprochen habe, von Nomad, von Zatecky, von ganz vielen Marken. Und viele Hörer sagen dann auch, ja, wie stellst du fest, ob das Ding gut ist oder nicht gut ist? Erstens möchte ich sagen, dass das jetzt keine 100%igen Laborbedingungen sind, die ich da ansetzen kann. Aber das allererste, was ich mache, wenn so ein Hub ein Ethernet-Port hat, teste ich natürlich auch, ob die Leistungsspezifikationen über den Ethernet-Port rübergehen. Ich mache Leistungstests. Bedeutet, funktioniert dieser Ethernet-Port auch in der angegebenen Geschwindigkeitsspezifikation? Und wenn er nicht das auslöst oder diese Spezifikation erfüllt, wie viel weicht er davon ab? Erreicht er auch diese Geschwindigkeiten im Dauereinsatz, wenn das Gerät warm ist? Wird er sehr warm, wird er weniger warm? Also das sind die Tests, die ich für mich durchführe im Bereich der Ethernet-Konnektivität. Und ich denke, das ist auch ein Test, der sehr alltagsnah ist, weil das ist ja auch, was derjenige im Alltag mit dem Produkt macht, wenn er damit ins Netz geht oder wenn er damit Daten transportiert oder wie gesagt nicht über WLAN geht, sondern über eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Das ist der erste Punkt, sofern er einen Ethernet-Port beinhaltet. Dann geht's weiter. Erfüllt die USB-C-Konnektivität auch die Geschwindigkeiten oder die Geschwindigkeitsangaben? Das ist das nächste. Mache einen Geschwindigkeitstest. Sowohl über USB-A als auch über USB-C wird die Spezifikation erfüllt. Das kann man auch mit Tools durchführen. Da gibt es genügend Möglichkeiten. Wie verhält es sich, wenn alle Ports besetzt sind? Fallen dann die Geschwindigkeiten ab? Passiert manchmal, wenn man wirklich alle Ports besetzt hat, dass das Gerät dann aussteigt. Also ich mache einen Belastungstest, indem ich alle Ports damit belege. Der zweite Punkt ist, wenn das Gerät einen Micro-SD-Kartenslot hat oder auch einen normalen Kartenslot hat, ich teste auch die Geschwindigkeiten, wird die angegebene Spezifikation erzielt. Dazu muss man natürlich auch Karten haben, die diese Spezifikation erfüllen. Nützt ja nichts, wenn ich mir eine UAS-1-Karte da einbaue und es ist ein UAS-2-Leser. Auch gerade in Kombination mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel wird das USB-C-Kabel in Kombination mit dem Micro-SD-Karten-Slot ist es auch angepasst. Ich habe letztens erlebt, da ist zwar ein US-2-Slot eingebaut, die haben aber ein Kabel eingebaut, was gar nicht diese Spezifikationen erfüllt. Dann habe ich ein anderes Kabel angeschlossen und siehe da, schwupp, es hat auch die Spezifikationen erfüllt. Da hat der Hersteller irgendwie gepennt, nach meiner Meinung. Der zweite Punkt ist gerade, wo wir bei MicroSD, bei den Kartenleser sind, wenn zwei Slots eingebaut sind, können die auch untereinander angesprochen werden. Viele Hersteller sparen da und man kann halt nicht von MicroSD auf die normale SD-Karte umkopieren. Ist dann nicht möglich, weil entweder nur das eine oder das andere Laufwerk gemountet wird in macOS. Das sind dann auch teilweise Einspar-Mechanismen, die dann die Hersteller einbauen. Das ist der Punkt. Also ich teste quasi die Dinge auf Alltagstauglichkeit, ob auch die Spezifikationen, die angegeben werden, erfüllt werden und ob das Ding in einer Dauerbelastung auch funktioniert. Und ich versuche das Ding dann auch, also den Hub oder das Dock im Alltag zu testen. Auch auf lange Zeit. Es bringt ja nichts, wenn das einen Tag funktioniert und dann nützt mir der ganze Test ja auch nichts. Das sind so die Herangehensweisen. Das nochmal so kurz zur Erklärung. So. Und das ist jetzt unabhängig dieser Herangehensweise beim 12 South oder beim Satechi. Das ist so die generelle globale Herangehensweise, wie ich jetzt solche Geräte teste. So, und das alles habe ich auch bei dem 12 South StayGo USB-C Hub durchgeführt. Und das ist nach meiner Meinung ein relativ neues Feld, das jetzt auch 12 South betreten hat, obwohl es das Produkt schon etwas länger gibt. Und deswegen war ich auch der Meinung, naja, muss ich das jetzt auch noch testen? Aber ja, irgendwie habe ich es dann doch getan und ich wurde nicht enttäuscht. Der erste positive Eindruck hat sich bei mir eingestellt, wo ich das Ding ausgepackt habe, weil ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass das Ding aus Kunststoff ist. Und das Ding war aus Metall. Also zumindest der Korpus ist aus Metall und der Rest, ein paar Kleinigkeiten sind dann aus Kunststoff, aber das sind vielleicht 5%. Und das war schon mal ein sehr guter Eindruck. Und ich muss sagen, das ist schon mal eine ganz andere Wertigkeit, wenn man so ein schönes Metallgehäuse in der Hand hat, wo dann die ganzen Anschlüsse untergebracht sind. Und der zweite Punkt ist, das Ding ist relativ kompakt. Also sie haben da wirklich eine relativ gute Umsetzung der Ports auf kleinen Raum realisieren können, weil man die Seitenteile benutzt hat als Einlass und auch die lange Seite auf der Rückseite. Und auf der Seite befindet sich der SD-Karten-Slot sowohl in der normalen Form als auch in der Micro-SD-Karten-Form. Auf der Rückseite befinden sich dann dreimal USB-C-A, einmal HDMI 4K und einmal Gigabit Ethernet. Sowohl einmal USB-C und einmal, um das Gerät zu konnektieren, auch ein USB-C-Port zum Gerät hin. Der schafft 85 Watt Power Delivery. Das sind so die grundsätzlichen Anschlüsse, die das Gerät hat. Mehr oder weniger ausreichend. Gerade für die Leute interessant, die mehrere USB-A-Ports benötigen. Es ist ein relativ minimalistischer Hub, der aber auch eine breite Kompatibilität hat. Ich kann es auch mit dem iPad betreiben, funktioniert ohne Probleme, so als auch mit dem Mac logischerweise. Und das Schöne, was ich als einen großen USB-Punkt, das sich für mich als ein großer USB-Punkt herausgestellt hat. Das Ding hat einmal ein Travel-Kabel dabei und einmal ein Desktop-Kabel dabei. Und das Travel-Kabel ist im Gerät untergebracht. Das ist halt so ein paar Zentimeter lang. Ich ziehe das Travel-Kabel aus dem Gerät raus, schließe das dann an und habe dann quasi für unterwegs das optimale Kabel, die optimale Kabellänge. Und es ist alles kompakt im Gerät untergebracht. Das Kabel klickt auch in das Gehäuse ein. Es kann nicht rausrutschen. Und das Schöne ist, das Kabel ist nicht mit dem Gerät vergossen. Würde auch wenig Sinn ergeben, weil wenn ich das normale Desktop-Kabel anschließen will, muss ich es ja abnehmen können. Und das normale Desktop-Kabel ist lang genug, um das jetzt als Schreibtisch-Dock, als Schreibtisch-Hub zu verwenden. Und das Schöne ist, es hat einen abgewinkelten Stecker, also ich kann auch das Kabel schön seitlich nach hinten führen. Kabelqualität ist hervorragend und ich habe hier quasi eine sehr schöne Kabellösung, was ich so an einem habe bisher noch nicht gesehen, habe, dass das Kabel im Gerät untergebracht ist und nicht mit dem Gerät vergossen ist. Ist auch so nach meiner Einschätzung ein Nachhaltigkeitsfaktor. Weil oftmals hat man irgendwo einen Kabelbruch, gerade wenn man dieses Kabel oft mal knickt oder biegt und gerade auch an der Stelle, wo es vergossen ist. Das kann hier nicht passieren. Natürlich kann ein Kabelbruch passieren, aber wenn das im Kabel passiert, nehme ich einfach ein neues Kabel und der Hub an sich ist dennoch funktionsbereit. Also ich mag halt auch Hubs, wo die Kabel nicht vergossen sind. Da hat das Ding schon von vornherein bei mir schon ganz große Vorschusslorbeeren, sage ich mal. So, und das Ding lief bei mir im Dauertest jetzt, in Anführungsstrichen im Dauertest, aber im Bereich, wo ich so einen USB-C-Hub einsetze, jetzt gut 5 Wochen und es hat mich bisher nicht enttäuscht. Und alle Kriterien, die ich eben angeführt habe, hat es erfüllt. Also die Testkriterien, die ich eben angeführt habe, hat es erfüllt und alle Spezifikationen wurden auch erreicht. Ja, und ein runder, solider Hub. Ich würde sagen, bei mir in der Top 5 der USB-C-Hubs auf jeden Fall mit drin und er bewegt sich im oberen Ende in der Top 5. Also durchaus ein sehr, sehr solides Produkt. Und man muss halt auch immer schauen, wenn man sich einen USB-C-Hub anschafft, wofür braucht man ihn? Weil natürlich, es gibt Hubs mit Schwerpunkt auf diese Art von Anschlüsse, also wo jetzt vielleicht weniger USB-A-Ports drin sind, mehr USB-C-Port drin stecken. Also man muss sich halt für seine persönlichen Anwendungsfälle den optimalen Hub aussuchen, weil es gibt wenige Hubs, die wirklich alle Anschlüsse drin haben, gerade wenn man jetzt das Ding unterwegs betreiben will. Es gibt natürlich stationäre Möglichkeiten, das sind dann aber klassische Desktop-Hubs und da kommt man in ganz andere Preisbereiche, da ist man so nah an den 500 Euro dran, aber die erfüllen dann auch ganz andere Spezifikationen. Aber dazu haben wir dann im späteren Verlauf der nächsten Folgen, vielleicht sogar noch dieses Jahr auch nochmal ein Review, weil ich habe ja so ein Monster-Desktop-Hub gerade im Test, der vielleicht für einige Leute auch interessant sein kann. Aber dazu mehr. Im Verlauf des Jahres, hätte ich bald gesagt, im Verlauf des Restjahres. Ja, gut. Das kleine Review zum 12 South Stay Go Hub sei hiermit beendet, würde ich sagen.
Okay.
Gut. Und ich glaube, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, jetzt haue ich ja meine Standardfloskel raus, können wir das Ding. Oh, wir haben schon wieder 1:30, meine Güte.
Die Zeit vergeht wie im Fluge.
Ja. Oh, jetzt haben wir wieder 2 Stunden gebrochen, aber weit. 8 Minuten drüber, meine Güte. Nee, 1 Minute drüber. Ja. Das wird unsere Freunde von Stadtradio Düsseldorf jetzt auch wieder freuen. Mein Gott. Müssen wir den ganzen Sendeplan wieder ändern und die ganzen Musikstücke. Ja, die schneiden
einfach den Rest ab.
Ihr werdet nichts abgeschnitten. Ihr werdet gesendet bis zur bitteren letzten Minute, du. Da wird alles getan. Alles für die Hörer. Gut. Thomas, dann würde ich sagen, wir hören uns, wenn alles gut geht, irgendwann nächste Woche wieder. Vielleicht wissen wir dann auch schon, wie unsere Weihnachtssendung aussehen wird. Oder wie der Plan dann aussieht. Und nächste Woche werden wir wahrscheinlich noch regelkonform erscheinen, hätte ich bald gesagt. Ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich das Ding für heute dicht machen.
Genau.
Und dann werde ich dann langsam in die Post-Production gehen.
Mach mal.
Okay, also bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.
Ciao.